Bewegtbild-Banausen. Filme, Kino und Serien, bis ihr kotzt.
Bäm.
Die Bewegtbild-Banausen.
Ja, die Bewegtbild-Banausen. Zum 189. Mal, wenn ich richtig mitgezählt habe.
Mhm, das ist korrekt. Wir steuern hart auf die 200 zu.
Ja, wird da auch gefeiert.
Gibt's da schon wieder ein Jubiläum?
Weiß ich nicht, aber wir können ja nicht jede Woche, wir können ja nicht alle paar Wochen können hier so eine Party aufmachen. So, sind wir, wir sind ja auch nicht mehr in dem Alter, wo man ständig auf irgendwelche Partys geht. Also insofern weiß ich gar nicht, warum wir so viel feiern.
Ja, ja, stimmt. Gut, aber was soll man machen, wenn wir jedes Mal irgendeine große runde Zahl erreichen?
Ja, das stimmt. Aber wir verkaufen das auch ein bisschen als Feiern. Ich meine, das Bash, da sagen wir so, ja, zu unserem Geburtstag machen wir jetzt wieder ein neues Bash und so. Dabei wollen wir einfach nur die anderen Podcaster quälen und irgendwelche Supporter Kopfschmerzen bereiten. Das ist ja eigentlich der Grund gewesen.
Ja, so eine Qual kann es ja nicht sein, gemessen daran, dass da so viele Bock drauf haben.
Das stimmt. Offensichtlich haben da eine Menge Bock drauf. Und es haben auch sehr viele Leute Bock drauf, das Bash zu sehen, wenn man sich mal anguckt, wie viele da eingeschaltet haben bei der ersten Runde.
Mhm, das stimmt wohl, ja.
Bei der Vorquali. Insofern danke dafür. Das freut uns sehr, dass da das Interesse immer noch hoch ist und dass die Leute heiß sind aufs Quizzen in diesem Sommer.
Apropos Sommer, ey, heute ist mal richtig warm.
Heute ist schweineheiß, ja.
Mhm. Ich find's ja gut.
Find's gut, bist Sommerkind.
Naja, also ich mag Winter schon auch, aber Winter in Berlin ist halt nasty. Aber ja, jetzt, also mit solchen Temperaturen, das ist ja erfahrungsgemäß schon wieder in so einem Bereich, wo dann viele Leute anfangen, sich zu beschweren. Ist zu heiß.
Ja, richtig. Das sind nämlich auch die, die sich beschweren, dass es zu kalt ist.
Genau. Oder es regnet.
Oder das, genau, wann der Sommer endlich kommt.
Ja. Wann ist es denn endlich soweit? Und dann einmal über 30 Grad und dann, boah, ist das eine Hitze, ey.
Ja, genau. Ja. Das ist halt, da sind wir in Deutschland. Das ist auf jeden Fall so das Beschwererland vor dem Herrn. Also, ja. Aber nirgends wird mehr gemeckert als hier.
Stimmt. Der deutscheste aller Charakterzüge, meckern.
Meckern und beschweren, ja. Ist zwar nicht so, in Amerika beschwert man sich anders, da zieht man direkt vor Gericht.
Mhm.
Da ist ja ganz groß, dass man den anderen sofort irgendwie anklagt und versucht, irgendwelche Gelder irgendwo rauszuschlagen. Das läuft hier ein bisschen anders.
Ja, wird mit dem Wetter auch schwierig.
Ja, ja, das stimmt. Den Wettergott verklagen.
Wen muss ich denn verklagen hier wegen des Wetters?
Kachelmann natürlich.
Mhm.
Kachelmann ist schuld.
Don't
shoot the messenger.
Was ist mit der eigentlich? Mit ihm eigentlich, Kachelmann.
Na, der ist doch vergewaltigt worden und seitdem ist er weg vom Markt.
Er ist vergewaltigt worden. Alles klar. Was ist das für ein Remix, Alter?
Kurz mal ein bisschen die Fakten verdreht.
Mhm.
Nee, weiß nicht. Ich glaube, die Karriere ist seitdem hier Rufi-Skandal und so, ist die ein bisschen den Bach runter.
Ja, glaube ich auch. Ist vielleicht auch besser so.
Ja, da hat sich nicht mehr so viel getan. Von Andreas Türk hört man auch nicht allzu viel. Also, vielleicht machen die mal alle gemeinsam eine Show dann irgendwann mal.
Gott, ey. Ja, oder RTL macht wieder irgend so ein Format, wo sie die ganzen Leute dann in was Dschungelähnliches packen.
Oder so ein Wer wird Millionär-Special, wo dann Kevin Spacey und Kachelmann und Andreas Türk dagegen dann antreten. Für einen guten Zweck.
Riesenidee, ja.
Die besten Ideen bei den Banausen. Die besten Ideen.
Die besten, ja.
Ja, die besten. Aber nochmal zurück zum Bash. Haben wir zwar jetzt auch nicht besprochen, aber ich finde, ich bin ein bisschen erschrocken, habe ich ja schon in der Support-Episode gesagt, wie viele Leute den Bash auch als Support, als Audio hören. Das sind jetzt mittlerweile also dreistellig.
Ja.
Und ich bin ja ehrlich gesagt dafür, das Audio komplett irgendwie einzustampfen.
Okay. Das ist witzig. Vor allem, wenn man bedenkt, dass das anfangs eigentlich meine Idee war und dann meinst du, was? Nein, um Gottes Willen. Gibt ja Leute, die sich das auch nur anhören und so. Das kann man nicht machen.
Ja, ich hatte da so ein bisschen, aber du darfst ja nicht vergessen, und das habe ich in dem Moment halt auch unterschlagen, wir zahlen halt auch für die Audios drauf. Das heißt, wenn wir das bei YouTube hochladen, ist das ja ein ganz anderes Format. Wenn wir das als Audio-Podcast hochladen, für diejenigen, die im Auto sitzen und ungeduldig sind, das Ganze irgendwie zu Hause sich über YouTube anzugucken, dann zahlen wir pro Stunde 5 Euro.
Mhm.
Das haben wir ja, glaube ich, schon mal gesagt. Und wenn wir jetzt 10 Episoden im Monat irgendwie rausboxen, dann zahlen wir nur für die Audio, obwohl es bei YouTube umsonst ist, 5 mal 10, da zahlen wir 50 Euro rauf, Alter.
Tja.
Und das ist einfach so groß, ist unser Supporterport nicht, dass wir sagen, okay, jetzt für die Heinis, die auf dem Fahrrad sitzen und die keinen Bock haben, auf zu Hause zu warten, für die jetzt 50 Euro im Monat zu zahlen, da haben wir einfach zu wenig Supporter. Deswegen, glaube ich, machen wir das in Zukunft nur noch über YouTube.
Mhm. Okay. Ja, es würde ich für mich beides fallen. Aber du, wir können uns da ja Feedback einholen. Noch ist ja ein bisschen Zeit, was das angeht.
Ja, wir gucken mal. Natürlich haben wir dann explodierende Zahlen, weil ja der Podcast, der Bash dann auch noch mit drin ist irgendwie für diesen Monat, aber wir sind ja eh nicht so zahlenaffin und so zahlengeil insofern. Uns geht es nicht darum, dass wir da in den Charts ganz oben sind, sondern...
Nö, eben, solange das die Leute hören können, die es hören wollen oder sehen wollen, ja, in dem Fall, alles gut.
Und das ist einfach cooler mit Bild. Manchmal muss man die Leute halt so zwingen zu ihrem Glück, also.
Tja.
Naja, gut. Okay, genug okay dazu, aber was wir vielleicht noch erzählen könnten ist, wir sind ja sonst ja organisiert, ja, wir sorgen ja dafür, dass jeden Dienstag, jeden Freitag immer eine Folge erscheint, egal wer von uns beiden ausfällt, ja, dann ziehen wir Alessandro ran oder holen uns irgendwelche Gäste ran, die einspringen. Wir sind noch nie irgendwie, dass wir gesagt haben, wir setzen jetzt mal aus. Mhm. Oder wir können jetzt mal Freitag nicht releasen, also da sind wir sehr akkurat.
Ja.
Und beim Bash haben wir gesagt, das machen wir weniger organisiert. Den werden wir nämlich immer wieder, wenn wir ein paar Runden raushauen, ohne Ankündigung groß und ohne feste Tage. Das heißt, es wird beim Bewegtbildbanausen-Bash bei den Begegnungen, haben wir gesagt, je nachdem, mit wem wir wann wo aufnehmen, kriegt ihr eine Folge. Das könnt ihr bei YouTube die Nachrichtung, glaube ich, anmachen, dass es neues Videos gibt oder dass es ein neues Match, ja, gibt auf der Seite.
Mhm. Wenn man das abonniert hat, geht das, ja.
Richtig, die dann anklicken. Ich werde euch bei Social Media informieren, dass da was Neues online ist und dann Augen und Ohren auf. Da werden dann alle paar Tage oder einmal die Woche oder alle 6 Wochen, wissen wir noch nicht, wird ein neues Match irgendwie online gestellt und
der
Bewegt wird Banausen Bash so ein bisschen über mehrere Wochen zelebriert.
Ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass das übersehen wird, dann, also werden die schon finden.
Denke ich auch, das werden die finden, auf jeden Fall. Ich meine, haben sie jetzt bei der ersten Folge auch ohne großes Trara und ohne große Vorankündigung insofern. Lasst euch überraschen, wann da die nächsten Folgen erscheinen. Also nicht, dass ihr denkt, die kommen jetzt immer donnerstags oder so, das machen wir so, wie wir Bock haben. Mhm. Alright. Zu dem Organisatorischen hätte ich dann nur noch eine Sache. Ich würde gerne neues losziehen. Genau, und zwar aus unserem großen, schönen Müllsack, den ich Andi getauft habe. Ja, weil der Müllsack wurde vernachlässigt letztes Mal bei der Ziehung von Alessandro. Ich habe gesagt, okay, jetzt aus dem Müllsack raus. Alle guten Dinge sind 3, ich nehme noch ein drittes los für diesen Monat.
Okay.
Sieht toll aus, wie du den Müllsack wühlst, ja. Das ist so ein bisschen Blick in die Zukunft.
Na danke, ey.
Die wandert die Straßen lang nachts. Mit seinem Pfandflaschenfahrrad.
Ich glaube, ich würde mir da schon so einen Einkaufswagen oder sowas besorgen. Weißt du? Also irgendwas, was halt so richtig aber Platz dann, bietet.
Ja, dann siehst du aber noch barmmäßiger aus mit so einem Einkaufswagen, Alter.
Ja, ist mir doch Latte.
Scheiß auf Optik, wa?
Ja, klar.
Ja gut, wenn du Pfandflaschen einsammelst, dann achtest du wohl nicht mehr so aufs Aussehen, also, oder?
Das wäre ja cool aussehen. Hauptsache cool aussehen beim Pfandflaschen sammeln, ne?
Wen machen wir glücklich?
Christian.
Christian?
Ja.
Das ist das erste Los für Christian, das freut mich sehr.
Es heißt Crazy oder C.R.A.Z.Y.
Okay.
Aus dem Jahr 2005.
2005, Crazy.
Crazy, hab ich noch nie gehört.
Das ist aber nicht dieser deutsche Crazy, oder? Hier mit Stadtlober.
Nee, also würde mich wundern, weil ich glaube nicht, dass der so geschrieben wurde.
Hm, denke auch. Das war der nicht. Aber so zeitlich müsste der hinhauen.
Mm, ja.
Oder? Der war doch Anfang 2000er.
Ja, müsste auch. Stimmt, ja.
Nee, aber den meint er nicht, glaube ich. Ja, ich bin gespannt. Ich gucke mir den auch nochmal an. Glückwunsch, Christian. Du kriegst auch nochmal eine Rezension diesen Monat.
Wunderbar.
Cool. So, jetzt können wir ins Eingemachte.
Ja. Du fängst an.
Ich fange an. Ich habe einen Film gesehen, der ist relativ frisch. Der ist aus dem Jahr 2021, also aus dem letzten Jahr. Und wir beide haben auch öfter mal den Trailer gesehen im Kino, als wir den einen oder anderen Film gesehen haben. Mhm. Und ich rede jetzt über den Film Annette.
Ach. Geil. Ja. Stimmt, wollte ich auch noch gucken. Da war ja was.
Wolltest du auch noch gucken, hast du
ja,
aber nicht.
Ja, unbedingt. Nee. Ich weiß auch, dass wir uns da nicht so hundertprozentig einig waren, weil den Trailer haben wir wirklich oft gesehen. Also gerade, ja, weil wir ja auch irgendwie dauernd in irgendwelchen Arthouse-Kinos waren und so und da lief der halt hoch und runter.
Ist richtig.
Und ich meine mich zu erinnern, dass ich da mehr Bock drauf hatte als du. Weil, ja, ich hätte den gerne im Kino gesehen auch.
Hätte definitiv Wirkung gehabt im Kino. Ich war mir nicht so sicher, weil der Trailer ist auch relativ... Also jetzt sagen viele, dass es cool ist, dass der Trailer nicht so viel verrät, aber ich wusste nicht, ob ich damit was anfangen soll. Also was ich damit anzufangen habe, weil der sagt ja nichts über die Story hinaus, ein paar Bilder waren halt strange und ich dachte so, okay, ist halt komisch und ich hasse halt die Sparks, die halt die komplette Musik hier gemacht haben, mhm, und auf deren Idee das auch beruht so und ich bin überhaupt kein Fan von denen, ich mag die überhaupt nicht.
Okay.
das sind so die Momente, die mich dann wieder abgeschreckt haben. Aber es gab natürlich andere Sachen, wie die beiden Hauptdarsteller.
Ja,
beziehungsweise die Hauptdarstellerin, da habe ich gesagt, okay, schon ein bisschen intrigued, aber auch nicht so richtig.
Mhm.
Jetzt habe ich ihn letztendlich gesehen und das Punkteraten wird hier eine Herausforderung. Das kann ich dir jetzt schon mal vorstellen.
Schön.
Weil ich bin hier in einiger Hinsicht hin und her gerissen. Also du kannst hier bei mir gerne eine Pro- und Kontraliste aufstellen und das ist auch gleichzeitig der Spiegel, wie die Leute diesen Film aufgefasst haben oder wie der aufgenommen wird von der Kritik und von der Letterboxd-Community, weil...
Aber hat in Cannes seine Premiere gefeiert, meine ich, ne?
Hat in Cannes seine Premiere gefeiert. Und worauf ich hinaus wollte, wenig Mittelfeld, wieder so eins von diesen Dingern. Entweder die Leute, die ihn extrem feiern, oder Leute wie Otto, die ihm einfach mal einen halben Stern geben.
Okay.
Also komplett irgendwie sagen, was für ein Schwachsinn.
Mhm.
Leos Carax, der Regisseur, ich weiß nicht, ob so ausgesprochen, Leo Carra, keine Ahnung, der hat schon ein bisschen für Furore gesorgt, weil sein Debütfilm in den 80ern, Boy Meets Girl, wurde schon in Cannes irgendwie zum ersten Mal uraufgeführt und war damals ein sehr großer Kritikerliebling. Danach sein zweiter Film Bad Blood schon mit Juliette Binoche und so, war auch ein krasser Erfolg in Frankreich. Also das ist so ein Regisseur, den haben viele auf dem Schirm.
Mhm.
Und eine Menge Stars oder eine Menge Schauspieler haben sich auch seitdem immer gerissen, für seine Filme vor der Kamera zu stehen. Und der hat nicht allzu viel gedreht, aber ist schon Name, so eine Art Hauskreisen. Und das Drehbuch stammt von Ron und Russell Mail. Und diese beiden Brüder sind gleichzeitig die Band The Sparks.
Okay, die haben auch das Drehbuch geschrieben.
Die haben das Drehbuch geschrieben, von denen ist die Idee. Und mit denen kann ich normalerweise, ich habe ja schon gesagt, mit der Musik kann ich normalerweise nichts anfangen.
Mhm.
Und dieser Film ist etwas chaotisch. Der ist oft wirr. Und man könnte es so erklären, dass das ursprünglich ein Sparks-Album werden sollte. So ein Konzeptalbum.
Okay. Also
sollte ein Album werden.
Mhm.
Und aus diesem Album haben die dann gesagt, wir machen einen Film. Das ist erstmal die Ursprungsgeschichte.
Finde ich erstmal interessant.
Findest du erstmal interessant?
Ja.
Na gut. Dann steige ich mal die Story ein und dann werde ich dir mal erzählen, worum es hier geht. Es wird direkt am Anfang etabliert, indem wir den Hopcast sehen, wie er durch die Straßen läuft und einen Song schmettert namens May We Start. Und dieses May We Start, so, damit wirst du praktisch in den Film geworfen. Das heißt, wir sehen am Anfang sofort direkt, es handelt sich um ein Musical. Es wird viel gesungen in diesem Film.
Mhm.
Und nach diesem Einstieg, wo die Hauptcharaktere durch die Straßen gehen und wo wir jeden sehen, der im Laufe des Films irgendwie eine Rolle spielt, steigen wir in die eigentliche Story ein. Da werden nämlich die Sänger von gerade ein bisschen einzeln aufgedröselt und da werden wir in den Film eingeführt. Wer sind die überhaupt? Was machen die? Und wir haben auf der einen Seite Henry. Henry wird gespielt von Adam Driver. Riesen Shootingstar in den letzten Jahren geworden, auf jeden Fall ein sehr großer Name jetzt so von seiner Generation. Der spielt Henry. Und Henry ist so ein sehr sarkastischer Stand-Up-Comedian. Also der geht auf die Bühne, aber provoziert schon übel so. Also dass es auch immer wieder Rufe aus dem Publikum gibt, so von wegen so, ey, das kannst du nicht sagen und das kannst du nicht bringen und Henry, hör auf damit und so.
Mhm.
Ist immer richtig schlecht gelaunt, weißt du, auf der Bühne und sehr sarkastisch, hat sehr also sehr finsteren Blick so auf die Welt, aber es natürlich, hat natürlich dadurch auch eine große Fanbase und die Leute lieben ihn natürlich dafür, dass er so polarisiert, aber ist nicht so der zugänglichste Comedian.
Mhm.
Bereitet sich auch immer vor, indem er alleine irgendwie mit so einem Bademantel wie so ein Boxer angezogen, weißt du, so Kapuze rübergezogen, hat dann so Shorts drunter und so geht er dann auch auf die Bühne. Das heißt, er pumpt sich hinten so Backstage auf und springt immer ein bisschen hin und her in seinem Bademantel wie bei so einem Boxkampf und dann kommt er auf die Bühne und lässt halt seine ganze Wut raus.
Mhm.
Immer noch mit diesem Bademantel und nichts drunter und so. Und performt eigentlich mehr, indem er die Leute provoziert und indem er die Leute so ein bisschen wütend macht oder indem er die Leute irgendwie so aus ihren Reserven lockt und sagt so, jetzt muss ich euch Fotzen wieder irgendwie zum Lachen bringen. So, weißt du, so steigt er irgendwie ein. So einer ist das.
Okay.
Obwohl ich gar keinen Bock drauf habe, weißt du, so ein. Also so. Und dann lachen natürlich auch viele, weil sie sagen so, ist ja lustig so, dass der uns hier so anmacht.
Ja.
Der ist zusammen, also seine Freundin, ist Anne. Und Anne wird gespielt von einer der schönsten Frauen der Welt, wie ich finde. Die großartige Marion Cotillard.
Schönsten Frauen der Welt.
Auch eine der talentiertesten Frauen der Welt, das will ich hier natürlich nicht unterschlagen. Ist eine großartige Schauspielerin. Und die spielt Anne. Und Anne ist in ihrer Rolle eine sehr berühmte Opernsängerin. Und die tritt halt auf so verschiedenen Opern auf, ist auf der Bühne und ist bekannt dafür, dass sie am Ende immer eine sehr dramatische Sterbeszene hat auf der Bühne. dafür wird sie auch von ihrem Freund Henry verarscht, dass sie praktisch jede Woche irgendwie dann einen Heldentod auf der Bühne stirbt, weil es sind dann immer so Shakespeare-Stücke oder irgendwelche Stücke aus dem Mittelalter, wo sie halt irgendwie dann verendet am Ende. Singend.
Die, also weil die wirklich Shakespeare als Oper inszenieren oder war das jetzt ja, nur ein Platzhalter dafür?
Nee, das war jetzt tatsächlich nur so ein Beispiel von wegen so als Synonym, also praktisch so eine klassischen Stories, wo die Frau dann am Ende blutend auf der Bühne stirbt, weißt du so. Ja. Das war jetzt nicht direkt auf Shakespeare bezogen, sondern einfach nur so eine Art von Aufführung.
Aber die spielt klassische Stücke oder sind alles das moderne Stücke. Sachen?
Nee, alles klassische Stücke, klassische Kostüme, steht irgendwo im Wald und singt halt diese Operetten, das ist jetzt nichts Modernes. Mhm. Und die beiden sind gleichzeitig so das Traumpaar der Boulevardpresse, weil der umstrittene Comedian-Star und die Opernsängerin, die werden auf Schritt und Tritt beobachtet von irgendwelchen, dann siehst du so Einspielungen, die so ein bisschen an Reality-TV erinnern, die so ein bisschen hier RTL Plus exklusiv, weißt du, so daran erinnern, so mit Zuschriften von wegen, ja, wurden hier gesichtet, wie sie irgendwie in Cannes flanieren oder so. Mhm. Und dann so unten so eine billigen Einschübe so von wegen, so ja, hier Anne und Henry wurden in Paris gesehen, wie sie da irgendwie auf dem Markt irgendwie Klamotten einkaufen oder so. Mhm. Also das heißt, die werden schon sehr beobachtet von der Presse. Das gefällt Henry besonders, Henry gefällt das überhaupt nicht, weil der ist so ein sehr eigener Typ, der lieber für sich ist und der lieber auf einer einsamen Hütte irgendwie im Wald mit seiner Frau da chillt, anstatt irgendwie da das Publikum zu befriedigen oder irgendwelche Interviews zu geben und so. Der ist auch immer sehr so Lone Wolf-mäßig mit seinem Motorrad unterwegs, mit so einem ganz dunklen Motorradhelm. Und fährt dann auch immer Annette abholen. Weißt du, und steht dann irgendwie so ein bisschen, während Annette Autogramme schreibt und aus der Oper rauskommt, steht er, das hat man im Trailer auch gesehen, steht er so ein bisschen abseits in seinem Motorrad, sieht dann ein bisschen geheimnisvoll aus, sieht halt auch aus wie so ein Antagonist in dieser Szene, weißt du? So dieser dunkle Motorradhelm und beobachtet so ein bisschen die Szenerie. Dabei ist es ihr Freund. Und tolle Szene übrigens auch. Also so diese Motorradfahrt im Tunnel, da hast du so einen Shot wie bei so einem 70er-Jahre-Film, wo du dann so, weißt du, wo du dann die Perspektive von ihm siehst, so frontal, wie er auf diesem Motorrad sitzt und dann siehst du aber auch den Hintergrund von dem Tunnel und dann siehst du aber auch die POV von ihm, wie er praktisch nach vorne blickt, aber gleichzeitig so ein bisschen gespiegelt auch immer noch so seine Optik, weißt du, von vorne, also so ein bisschen so 70s, diese Bilder, die sich so überlappen.
Ach, okay. Mhm.
Ist also ganz cool gemacht, also hat auch so ein paar Referenzen so ans alte Hollywood oder ans alte europäische Kino, wie du willst. Und bald verkünden diese Klatsch-TV-Sendung Annes Schwangerschaft. Die kann nämlich bald nicht mehr verbergen, dass sie ein Baby erwartet.
Okay.
Und dieses Baby ist die namensgebende kleine Annette.
Ach.
Mhm. Ja. Und es ist ein bisschen ungewöhnlich, weil Annette ist nicht wirklich ein normales Baby, weil die ist aus Holz.
Okay.
Das ist ein Holzbaby. Aber ein lebendiges Holzbaby. Also es sieht aus, als wenn du einen weiblichen Pinocchio hast, der halt zum Leben erweckt wird. Ich wollte gerade
sagen, Alter, es ist irgendwie Pinocchio.
Es wird aber null thematisiert. Also es ist ein ganz normales Baby für die. So. Die wird halt behandelt wie ein normales Baby, aber es ist kein normales Baby, es ist aus Holz.
I'm a real boy.
So ungefähr. Vielleicht kannst du die Jan-Sample nochmal drücken, der passt, glaube ich, zu allem.
Oh Mann, ey, das ist ja abgefahren. Okay, also wo befinden wir uns jetzt im Film ungefähr?
Vielleicht ein Drittel?
Ach,
Das ist so nach einem Drittel. Ich muss auch hier sagen, ich habe überlegt, wie weit ich erzähle, weil es gibt natürlich dann, kurz nach diesem Drittel gibt es einen Moment, aber der ist schon ausschlaggebend, um den Film wiederzugeben. Mhm. Und das sind auch keine richtigen Spoiler. Weil du musst diesen Film wie so eine Bühnenperformance mit ansehen. Das ist so, wie wenn ich sage, so ich spoilere dir jetzt Mamma Mia, den Film.
Ja.
Es sind keine Spoiler, weil es geht mehr darum, wie du diesen Film guckst, wie du den Film genießt. Die Songs, die Lieder, weißt du, so dieses Feel von dem Film. Dass du erzählst, was in der Handlung passiert, ist eigentlich total unwichtig. Weil hier geht es auch wirklich um dieses, wie ist dieser Film dargestellt. Das ist so wie so ein Bühnenmusical.
Okay.
Und wenn ich jetzt verrate, dass das Paar und die kleine Annette in See stechen und so einen kleinen Ausflug auf so ein Boot machen. Mhm. Das ist auch diese Szene auf dem Plakat.
Ja.
Und da, das ist zum Beispiel ein gutes Beispiel, weil da siehst du daran, dass das Ganze so ein bisschen aufgezogen ist, wie so ein Theaterstück, weil die beiden fangen an, er ist komplett besoffen und die beiden fangen an, vorne auf dem Boot zu tanzen. Also er will sie immer zum Tanzen ranziehen und sie sagt, nein, das stürmt und so, lass uns wieder reingehen, weil es regnet total krass so und es stürmt. Und du siehst im Hintergrund als Background, siehst du riesige Wellen, die praktisch so normalerweise komplett über das Boot schlagen müssten.
Ja.
Aber die sind halt auf einer Leinwand. Mhm. Weißt du? Also du siehst halt wie auf einer Leinwand, dass da die
auch schon gesehen,
Wellen,
ne?
Genau, dass die Wellen als Rückprojektion irgendwie da so 10 Meter über das Boot schlagen. Und normalerweise wären die natürlich schon weg vom Fenster. Ja. Aber das hat so diese Bühnenoptik, dass die halt nicht weg vom Fenster sind.
Mhm.
Und er ist jedenfalls besoffen, sie fällt über Bord. Das Schiff kentert, er und die kleine Annette retten sich an Land. Das heißt, die schleppen sich irgendwie noch an die Küste. Mhm. Anne ist verstorben bei diesem Unfall.
Okay.
Aber während die am Strand liegen, taucht Anne auf als Geist und schwört Henry, dass sie ihn durch Annette heimsuchen wird. Und dass sie Rache nehmen wird an ihm.
Weil sie ihn verantwortlich sieht für ihren Tod, oder?
Ja, klar.
So klar ist das nicht, aber ja.
Naja, gut, weil ja, genau, weil er besoffen war und weil er halt nicht darauf reagiert hat, dass sie irgendwie, dass sie sich da in Schutz bringen wollte und so, und er ist schuld für ihren Tod.
Mhm.
Und allgemein auch, weil er sehr verantwortungslos war und weil er so ein, naja, das wirst du dann im Laufe des Films sehen, dass er menschlich halt nicht so ganz der beste, coolste Typ ist.
Mhm.
Ja. Und kurz darauf entdeckt Henry, dass die kleine Annette auch ein sehr, sehr großes Talent hat und fängt an, das so ein bisschen für seine Zwecke auszunutzen. Das will ich an der Stelle noch verraten und das ist die Inhaltsangabe von Annette.
Mhm. Und es wird permanent gesungen.
Oder? Es wird eigentlich permanent gesungen. Also viel wird mit Songs performt. Du hast zwischendurch mal irgendwie einen Satz, der irgendwie gesagt wird, bevor ein Song gesungen wird oder irgendwie 2, 3 Sätze, die immer so fallen. Aber
es gibt keine komplette Dialogszene oder so, sondern...
Nee, eigentlich nicht.
Oh, wow. Okay.
Ich kann mich nicht daran erinnern. Es geht wirklich, von einem Song geht es in den anderen über.
Das ist ja krass.
Ja. Und das ist halt manchmal auch ein bisschen seltsam, also durch diese Musical-Optik, weil du hast natürlich, wenn Henry auf der Bühne steht und seine Stand-Up-Show da performt, hast du natürlich dieses Publikum, die sagt, Henry, das kannst du doch nicht sagen, das kannst du nicht bringen. Und es klingt natürlich total billig so, weißt du, wenn einer das so reinwirft. So. Also es fühlt sich nicht an wie ein Film, sondern du merkst in dem Moment, okay, das ist so ein inszeniertes Bühnenstück. Das ist so wie, wenn du im Publikum sitzt und dann ist einer irgendwie instruiert, aus dem Publikum da irgendwie was reinzuschreien. Und du siehst genau, okay, das ist einer von der Show.
Ja.
Und so wirkt auch dieser Film. Und ich bin mir nicht sicher, weil der ist in manchen Momenten, ist der halt total bescheuert und total wirr.
Mhm.
Und in anderen Momenten ist er auch wiederum richtig genial. Der dritte namhafte Kerl im Cast ist nämlich Simon Helberg. Kennt man den wahrscheinlich als Howard aus Big Bang Theory.
Ja.
Ich habe ihn auch schon bei Florence Foster Jenkins und so gesehen.
Mhm.
Und der spielt...
Oldschool.
Bei Oldschool spielt er auch mit?
Ja, oder? Klar, ich denke schon. Ja, ist doch einer in der Verbindung.
Ist ja witzig, ja. Das hätte ich nicht mehr gewusst. Der spielt den Dirigenten von Anne.
Okay.
Und war auch jahrelang mit ihr irgendwie, war auch jahrelang von ihr immer auf Tour so. Die haben wir zusammen so die Songs produziert. Der hat sich auch so die Stücke ausgesucht, wo sie halt auftritt so auf der Bühne.
Mhm.
Und der ist halt insgeheim in sie verliebt. Und es gibt halt eine Sequenz, wo er praktisch sein Orchester dirigiert. Und während er das Orchester dirigiert, schwadroniert er so ein bisschen über die Vergangenheit, wie er Anne hat kennen und lieben gelernt hat. So, während er praktisch dann immer so ausholt und dann irgendwie so ein krasser Teil irgendwie dieses Musikstücks gerade ertönt so. Und dann ist wieder so ein leiser Ton, so eine leise Phase und in dieser leisen Phase erzählt er, was passiert ist und wie krass er an sie verliebt ist. Und in dieser einen Nacht, dass da etwas passiert ist, was er sich schon immer gewünscht hat und so. Und du merkst, okay, alles klar, der hatte auf jeden Fall einen One-Night-Stand mit ihr oder hatte eine Affäre mit ihr.
Mhm.
Und das alles wird aber singend aus seiner Perspektive als Dirigent praktisch gezeigt. Und das ist zum Beispiel eine Mega-Szene. Die ist super schön. Aber da sind so andere Momente, wo du denkst, Alter, what the fuck? Und zudem geht dieser Film 2 Stunden und 21 Minuten. Also der kommt doch nicht ohne Längen hinweg.
Mhm.
Und ist halt in vielen Momenten auch so surreal. Also wenn dieses Holzmädchen Annette dann in der Tür steht und die beiden Eltern anguckt, denkst du schon so, Alter, was ist das für ein komischer Film? So, was ist das? Das ist strange. Das ist halt so ein bisschen so, das ist das, was ich meine. Das ist so Fluch und Segen. Der hat wirklich geile Momente. Aber der hat auch viele seltsame Stellen. Und so viele Momente, die andere wahrscheinlich als prätentiös bezeichnen würden oder als Kunst.
Naja, es ist verwirrend. Also ich frage mich vor allem, weil das mit dieser Holzpuppe und so, das können die ja nicht einfach so gemacht haben. Also die werden sich ja irgendwas dabei gedacht haben.
Ja.
Du weißt aber nicht was.
Das ist wieder so eine Interpretationsgeschichte. Das wird jetzt nicht aufgelöst, sondern das ist wahrscheinlich für jeden selbst überlassen, jedem Zuschauer, dass der sagt, ich würde das und das da rein interpretieren.
Okay.
Da sind wir wieder bei den surrealen Segmenten eines Films, wo man selbst sagen kann, so würde ich das deuten oder so würde ich das sagen oder deswegen ist diese Puppe aus Holz. Die hat ja auch ein gewisses Talent, was ich nicht verraten habe, was normalerweise Mädchen in dem Alter gar nicht haben dürften oder können. Das ist so diese märchenhafte Komponente in diesem Film.
Ja.
Die kommt da halt dazu, die muss man halt kaufen. Das ist einfach nicht einfach nur ein Musical, sondern das ist auch ein Musical mit Fantasy-Elementen, wenn du so willst.
Aber ist es wirklich surreal? Würdest du es als Surrealismus bezeichnen?
Ja, zum Teil definitiv. Also es hat Anleihen. Das ist jetzt nicht komplett surreal, so wie andere Filme, wo du nur deuten musst, aber es hat definitiv Momente und Segmente, wo du sagst, das fällt jetzt ins Surreale. Also gerade wenn sie so als Geist dann wieder an Land kommt und du siehst halt so den Schilf an ihr hängen, aber sie ist so ein bisschen durchsichtig, and, weißt du, so als tote, rachsüchtige Ex-Ehefrau. Das wirkt dann schon so wie aus einem Märchen. So, weißt du, dass sie
diese
Figur Geist dann wieder auftaucht. Das hat dann wieder so was Surreales aus so einem Hans-Christian Andersen-Märchen oder so. Dass die Frau kommt aus dem Meer und rächt sich halt dann ihr Mann, der ihren Tod zu verantworten hat.
Ja, ja.
Also hier wurde viel reingeworfen. Was mich nicht so gestört hat, waren die Spark-Songs tatsächlich, weil die fand ich recht eingängig. Also die fand ich tatsächlich ganz gut.
Ah, ja?
Die sind ja alle von denen geschrieben. Da habe ich gedacht, das würde mir auf den Sack gehen. Aber auch hier wieder jemand, der überhaupt nichts mit Musicals anfangen kann. Hier wird halt am laufenden Band über 2 Stunden 20 kommt hier ein Song nach dem anderen, weil das sollte ja ursprünglich ein Album sein. Und jetzt haben sie das Album halt bebildert. Also auch hier dürfte der eine oder andere abspringen und sagen, ist nicht meins. Ja.
Und wie fandst du das unterm Strich?
Unterm Strich fand ich das sehr interessant. Und er hat seine Wirkung bei mir entfaltet. Also ich muss schon sagen, dass diese Mischung aus von wegen so, was für ein Scheiß und hat was.
Ja.
Hat am Ende schon doch bei mir gepunktet, dass ich gesagt habe, irgendwie war der doch cool. Muss ich dann doch als Fazit ziehen. Und ich wäre dann eher auf der Seite derjenigen, die sagen, den sollte man gesehen haben.
Und hat er nachgewirkt?
Ja. Hat er definitiv. Das ist so ein Film, wo du während des Films dich fragst, Alter, wo wollten die hin damit? Aber wo du im Nachhinein dann sagst, war schon eine Erfahrung. Und ich meine, für Fans von Filmen, die anders sind als die gewöhnliche Kost, die können ruhig Annette sich anschauen, weil, okay, die können sich ruhig Annette anschauen, das wäre die richtige Reihenfolge.
Ja, ich bin trotzdem noch interessiert irgendwie. Also ich hatte tatsächlich nicht auf dem Schirm, dass hier so viel gesungen wird. Ich wusste, dass es Song-Einlagen gibt, aber nicht in dem Ausmaß.
Okay.
Das hat der Trailer irgendwie nicht verraten, finde ich.
Also würde mich sehr interessieren, was andere über diesen Film denken. Ich sehe halt Olli mit einem halben Stern. Ich sehe halt irgendwie, Schröck hat irgendwie 3,5 gegeben. Das war noch einer von den Gnädigeren. Ansonsten viele halt irgendwie, die 2 Sterne und einen halben Stern gegeben haben und die mit diesem Film nichts anfangen können. Und das könnte sein, weil nur gesungen wird. Das könnte sein, weil dieser Film sehr prätentiös ist. Das könnte sein, weil die den Film nicht erklären können. Weil die halt so viel Märchen und ein sarkastischer Komiker, der irgendwie gegen die Welt schmettert, weißt du, wird alles so irgendwie in den Topf geworfen. Dann ist noch eine Mordgeschichte drin und so. Da fängt die Polizei an zu ermitteln. Und das ist schon eine Menge Stoff auf jeden Fall, die ihn da reingeboxt haben. Aber wenn man sich darauf einlässt und sagt so, okay, ich betrachte das jetzt mal als, ich sitze jetzt mal im Publikum und guck mir das Leben von diesen beiden an, von Henry und Anne, dann geht das.
Ja, gut, aber es klingt ja nun wirklich nicht so, als hättest du da gar nichts auszusetzen, weil mit der Lauflänge und allem klingst du ja nicht nur begeistert.
Nee, ich hatte schon auch auf der Kontraseite hätte ich so ein paar Punkte, dass ich sage so, Alter, da sind schon 10 dazwischen, wo ich denke, so, ist ja voll bescheuert. Oder was ist das für ein Blödsinn? Und finde auch nicht jeden Song geil und finde ihn halt auch zu lang. Du guckst definitiv auf die Uhr, schon im Laufe des Films, gerade durch das ewige Gesingen ohne Handlung. Du musst dich da so ein bisschen treiben lassen, aber selbst dann ist der Film zu lang.
Ja, klingt so.
Also ich war hier so ein bisschen hin und her gerissen, welche Punkte ich geben soll, muss ich zugeben. Deswegen wird das nicht leicht. Aber gut, du hast ja noch einen Joker zur Not. Und ich würde gerne nochmal als Fun Fact zwei, drei sehr interessante Sachen dir erzählen. Simon Helberg, der wollte unbedingt diesen Film mitspielen. Der hat da Werbung gemacht ohne Ende. Und als der gehört hat, dass die Produktion Schauspieler brauchen aus der EU, weil dieser Film nämlich mit deutschen Fördergeldern unter anderem entstanden ist. Hm. Der wurde ja auch in Bonn gedreht, in Köln und in Münster.
Ach echt?
Ja.
Okay.
Hat er die französische Staatsangehörigkeit angenommen, nur um diesen Film mitzuspielen.
Wenn das so einfach geht. Warum nicht?
Das ist auf jeden Fall ein mieser Einsatz.
Also er hat ja seine amerikanische dafür garantiert nicht abgegeben. Ne? Würde jetzt wahrscheinlich zwei Pässe haben.
Wenn das geht, also hier in Deutschland ist es ja nicht mehr so möglich, nicht mehr so leicht möglich, zwei Staatsangehörigkeiten zu haben. Wenn es in Amerika so ist, dass man eine zusätzliche kriegt, bin mir nicht sicher.
Doch, das geht auch in Deutschland. Es kommt halt aufs andere Land an. Das ist, ist ja immer eine Staatenregelung, ja.
Ja, deswegen, ich kenne die Regelung in Amerika nicht. Kann sein, dass du da die amerikanische automatisch behältst und eine noch dazu kriegst, dann hat er natürlich nicht viel, dann hat er eher gewonnen. So, dann würde ich das in jedem Land so machen.
Ja, ich glaube, in Amerika kannst du die gar nicht ohne weiteres abgeben, aber du kannst auf jeden Fall noch zusätzlich andere Pässe haben, ja.
Ja, dann. Aber zumindest hat's, er hat auf jeden Fall Einsatz gezeigt, hat sich aber, wäre aber nicht nötig gewesen. Weil es war nämlich in der weiblichen Hauptrolle, anstelle von Marion Cotillard, war nämlich vorher Rooney Mara gesetzt. Mhm. Die ist dann abgesprungen. Dann wurde Michelle Williams besetzt. Mhm. Und da sich diese Vorproduktion dann auch noch so hingezogen hat, ist sie dann auch ausgestiegen wegen anderen Projekten.
Okay.
Und dann ist Marion Cotillard an Bord gekommen. Und die ist ja, wie wir wissen, gebürtige Französin und Europäerin. Mhm. Insofern ist das eine der Hauptrollen und die Förderung wäre drin gewesen, auch ohne dass Simon Helberg jetzt die französische Staatsbürgerschaft annimmt. Aber gut, er hat Einsatz gezeigt und wurde dann letztendlich auch besetzt in dem Film.
A for effort.
Ich finde es auch ganz interessant, wer noch im Gespräch war für die weibliche Hauptrolle von Marion Cotillard. Weil es gab mal eine Zeit lang, wo Rihanna als Hauptrolle im Gespräch war.
Die Riri.
Riri war im Gespräch und Chris Stewart, die aber von sich aus sofort irgendwie gesagt hatte, eher schwer, weil ich überhaupt nicht singen kann. Mhm. Also Chris Stewart ist unmusikalisch, hat halt eine beschissene Stimme beim Singen und war dann so realistisch, dass sie gesagt hat, es ist ein super verlockendes Angebot, sehr interessanter Film und interessantes Drehbuch, aber ich bin die Falsche, weil ich kann null singen.
Na gut, Marion Cotillard hat ja schon bewiesen, dass sie singen kann.
Hat sie bewiesen, ja. Wobei sie bei den Opernszenen wurde sie natürlich von einer richtigen Opernsängerin dann gedubbt. Also das war dann jemand, der ihr die Stimme für diese Momente geliehen hat. Aber diese normalen Songs, die halt performt werden, das war sie halt selbst.
Mhm. Cool.
Also für die Opernsängerin reicht die Range dann doch nicht.
Und Adam Driver singt auch?
Adam Driver singt selbst. Und das hat er ja schon in Marriage Story bewiesen. Den hast du ja noch nicht gesehen.
Nee.
Aber in Marriage Story hat er halt so eine Musical-Szene gekriegt. Mhm. Und die hat dann wahrscheinlich gereicht, dass man gesagt hat, gebe ihm noch ein ganzes Musical.
Okay. Und wie fandst du das, wie er singt?
Der kann das.
Ja? Okay.
Der kann singen, ja, definitiv. Der ist auch so ein Allround-Talent. Den kann man irgendwie auch so in Comedies, kann ich mir den vorstellen. Ich kann mir den Musical, also er kann singen, der hat eine Bühnenpräsenz, hat jetzt so eine Stand-Up-Comedian gespielt, der auch funktioniert auf der Bühne.
Ja, er hat im Grunde ja auch mit Comedy angefangen, ne?
Ja, stimmt. Hm. Auf jeden Fall. Aber hat ja relativ schnell den Bogen gekriegt zu anderen Genres.
Ja. Hatte bestimmt auch mit dem Erfolg dieser Serie zu tun, mit der er angefangen hat, aber der ist ja auch gut. Und der ist halt optisch einfach auch sehr auffällig und passt halt wahnsinnig gut in die heutige Zeit, finde ich.
Ja, das stimmt. Und das ist halt auch einer, der zwischen hier Arthouse, Annette und hier so kleinen Filmen wie, wie heißt der, Patterson? Mhm. Und aber auch hier so im Star Wars-Universum unterwegs ist und so, weißt du? Also er bietet ja echt die komplette Range zwischen Blockbuster und Mini-Arthouse-Kino.
Ja.
Muss man ihm lassen.
Wobei ich nicht viele Leute kenne, die froh sind, dass der bei Star Wars gelandet ist.
Das ist wieder eine andere Frage, ob die das gut finden, aber man sieht ihn halt auch in Kommerzfilmen.
Ja, klar.
Ja, vielleicht dann noch, wenn ich beim Cast bin, sei noch erwähnt,
er spielt Ferrari, ne? In dem Biopic.
Enzo Ferrari?
Ich glaube, ja.
War da nicht,
Ich glaube, da gab es einen Wechsel und jetzt bin ich mir nicht mehr sicher, ob es erst Adam Driver war und dann raus oder ob er jetzt nachgerückt ist. Auf jeden Fall war der da mit einer der Namen.
Okay. Ursprünglich habe ich einen anderen Namen definitiv mit dem Projekt in Verbindung gebracht, aber das ist eine ganze Weile her.
Mhm.
Da kann sein, dass da.
Da gab es irgendeinen Wechsel, meine ich.
Ich weiß nicht mehr, wer das war, wer den spielen sollte.
Ja, ich krieg's auch nicht mehr zusammen.
Egal, fragen wir beim ja. Quiz.
Genau. Das ist ja schön.
Da haben wir unsere 500er Frage.
Ja.
Annette war ein Flop, muss man an der Stelle sagen. Hat ein Budget von 15 Millionen gehabt und hat 3,6 Millionen eingespielt. Muss man aber fairerweise sagen, war während der Corona-Pandemie. Hm. Da hatten wir noch in einigen Ländern Lockdown und nicht alle Kinos waren auf. Und deswegen allgemein schon schwere Geburt, dass der genau in dieser Zeit released worden ist, wo halt nicht alles auf hatte auf der ganzen Welt.
Ja, ich glaube auch, dass der sich trotzdem schwer getan hätte. Also auch
glaube ich auch.
Weil das scheint ja schon ein sehr sperriger Film zu sein.
Der ist definitiv sperrig und das ist nicht für jedermann und das ist nicht das Publikum, wo man dann irgendwie so bei Burger King sitzt und sagt, ey, guck dich mal nett an, den habe ich letzte Woche gesehen mit meiner Braut und das ist ein geiler Film, da bist du unbedingt rein mit euren Atzen.
Ja, genau. Fast and Furious 7 und den im Double Feature, sehr schön. Ja.
Obwohl die jungen 18-jährigen Mädels hätte man vielleicht reinkriegen können, weil das nämlich, glaube ich, eine der ersten Filmrollen von Angélie ist. Angélie ist eine Influencerin und Musikerin aus Belgien. Die bis dato halt irgendwie auf TikTok und auf Instagram eine riesen Fanbase hat. Hat auch irgendwie eine Platte rausgebracht, die sich super verkauft hat in Belgien.
Okay.
Aber die so filmmäßig noch nicht groß in Erscheinung getreten ist. Und die hat hier, in Annette hat sie zumindest eine Rolle. Also
ja.
Kann sein, dass die eine oder andere der Millennial oder die Millennialerin, die Millennialerin.
Ja, es muss ja jetzt auch nicht jeder Influencer gleich Schauspieler werden. So weit kommt's noch.
Ach komm. Konkurrenz belebt das Geschäft, sagt man doch so schön.
Ja, aber das, da können wir jetzt wieder eine Grundsatzdiskussion anfangen, weil ich bin nach wie vor einer von denen, die es für richtig halten, dass es da was zu lernen gibt in dem Job, weil es einfach ein Handwerk. Und Influencer, die könnten auch erstmal die handwerkliche Komponente lernen, finde ich.
Wo gehen wir denn da hin? Ja, zum Glück gibt es in meiner Branche das nicht, ja, dass irgendwelche GZSZ-Schauspieler auf einmal DJs sind oder sich da hinstellen und sagen so, ich lege jetzt auf oder so. Zum Glück gehört bei mir noch eine ordentliche Ausbildung dazu und da muss man das auch lernen. Und,
ohne Meisterbrief im DJing kriegt man keinen Job.
Ist so sieht's aus, da wird man eiskalt rausgeworfen, da muss es Kontrollen geben.
Gibt es die Gewerkschaft und die Innung und die verhindert dann, dass da jeder Hansel auflegen kann, das wäre noch schöner.
Ich denke mal, das kannst du auf jeden Beruf, kannst du dieses Beispiel bringen, dass du so eine Quereinsteiger hast und irgendwelche Gastarbeiter, die dann ihre eigene Werkstatt öffnen und du bist da irgendwie seit 30 Jahren und hast da irgendwie, weißt du, bist da drin und irgendeiner klaut dir halt das Geschäft.
Ja, gut. Ich glaube, tatsächlich bei so einer Werkstatt, da erkennt so der Durchschnittsmensch wahrscheinlich noch am ehesten, dass man tendenziell sich eher an den wendet, der das handwerklich schon eine ganze Weile macht.
Aber Fuscher hast du in jeder Branche. Also da gibt es wenig Berufe, wo du sagen kannst, okay, hier ist alles sauber.
Naja, logisch.
Ja, ich würde dazu den Punkt überleiten von Annette, wenn das so ein bisschen rüberkam, wie ich den fand.
Ach, naja, unterm Strich dann doch gut irgendwie, finde ich.
Dann ist es, das kann ich so stehen lassen.
Okay, gut.
Sonst würde ich dich korrigieren, wenn ich hier dann doch irgendwie bei 2 Punkten wäre.
Ja.
Also die Punkte passen so ein bisschen zu meiner eingänglichen Vermutung, dass es hier wenig im Mittelfeld gibt, sondern hier gibt es Leute, die geben den Film halt 5 Sterne und hier gibt es Leute, die geben den Film halt irgendwie 1 Stern. Und deswegen pendelt sich das relativ zentral ein. IMDb ist bei einer 6,3. Der hat einen Metascore von 67.
Mhm.
Rotten Tomatoes 6,7. 3,9 gibt es vom Publikum. Das ist nicht schlecht. Letterboxd ist bei einer 3,4.
Okay. Ich sag, du bist bei 7,5.
Das ist eine Punktlandung, mein Freund.
Wunderbar.
So. Da hast du genauso gut wie Alessandro. Bist du im Punkt erraten. Muss man dir lassen.
Genauso gut wie Alessandro. Als hätte ich es gelernt bei ihm. Ja.
Ja. Als wärst du in Ausbildung gegangen beim guten Alessandro.
Die Punkterate-Ausbildung, ja.
Müssen wir uns nochmal bedanken bei ihm, ja, nochmal offiziell. Wir verarschen ihn zwar ab und zu und sind gemein, aber wir sind schon sehr dankbar, dass der hier immer einspringt, wenn mal einer von uns nicht kann und dass der hier Spalier steht. Und,
ja, das ist super. Total.
Auch dir und mir ja immer voll viel Arbeit abnehmen kann. So. Der ist ja immer auch sehr, sehr hilfsbereit, so, weißt du, wenn es darum geht, so, ja, ich mache das und das und ich übernehme das und ich mache das Vorschaubild und so. Der will ja.
Mhm.
Der will dir mal helfen, das muss man ihm lassen.
Das ist super, auf jeden Fall. Ja, großen Dank an Alessandro, dass der mal wieder eingesprungen ist. Das ist sehr gut, auf jeden.
Ja, danke dafür nochmal, dass du der dritte Banause im Bunde bist.
Yes.
So.
Jetzt bringe ich meinen Losfilm. Vielleicht kann ich dann auch noch eins ziehen.
Wenn du willst.
Ja. Ja,
warum musst du aber diesmal selber ziehen.
Ja, krieg ich hin.
Wir sind mit Video connected, also ich bewach das.
Ja. Okay, aber das war jetzt definitiv auch ein Ritt, ey. Jetzt habe ich hier gerade gesehen, ich habe vergessen, mir aufzuschreiben, wie lange der Director's Cut ging, weil den habe ich mir natürlich angeguckt. Und ich habe, glaube ich, noch nie einen Film gesehen, wo, und das jetzt auch wirklich, nachdem ich gerade so diese Hobbit-Trilogie, ach nee, doch, nachdem ich die durch habe, so, da gab es ja auch große Unterschiede, immer zwischen Kinofassung und Director's Cut, ne? Das ist dann nochmal ein paar Minuten länger.
Aber hallo.
Und hier ist es über eine Dreiviertelstunde, die der Director's Cut länger ist. Und das bei einem Film, der in der Kinofassung schon 2,5 Stunden geht.
Das ist viel.
Ja, ich weiß jetzt nicht mehr die genaue Laufzeit, ich glaube, es war an die 3 Stunden, 10 Minuten oder so. Aber jetzt Kingdom of Heaven aus dem Jahr 2005. Königreich der Himmel. Das erste Projekt von Ridley Scott mit den Fox Studios seit Alien 1979. Hat also einen Moment gedauert, bis er da wieder gelandet ist. Und das ist schon auch krass. Und das ist auch so, dass Ridley Scott selber sagt, die Kinofassung, die kann man ignorieren. Der einzig wahre Film, den ich hier machen wollte, den findet ihr im Director's Cut. Und das kann ich schon auch verstehen, gerade eben vor dem Hintergrund, dass hier halt fast 50 Minuten rausgeschnitten wurden. Das ist bei so einem Epos schon ja elementar, weil ich wusste nicht mehr viel, weil ich habe den damals gesehen und weiß noch, dass ich den nicht so schlecht fand wie alle anderen. Es gab wirklich Leute, die haben den gehasst. Und was aber noch so übrig blieb in der Erinnerung ist, dass ich den irgendwie unfertig fand oder dass es da eben so ein paar Sachen gab, die ich irgendwie nicht auserzählt fand. Und das erklärt sich natürlich voll, wenn du weißt, dass da irgendwie fast 50 Minuten rausgeschnitten wurden. Weil da gibt's halt wirklich viele Charaktere, die tauchen auf und sind dann gleich wieder weg und haben quasi nicht stattgefunden, weil das alles dem Schnitt zum Opfer gefallen ist. Ja, und das ist hier aber trotzdem unterm Strich so ein bisschen, gerade jetzt bei einer heutigen Sichtung ist es total abgefahren, weil es sieht so aus, als hätte sich hier Game of Thrones besetzungsmäßig hart inspirieren lassen, Alter. Hier tauchen so viele Leute, also eher aus der B-Riege von Game of Thrones, aber doch wirklich in der Summe dann doch schon echt einige auf.
Also, ach so?
Ja, ja, schon. Also so auch sogar im Hauptcast haben wir dann, glaube ich, mal mindestens 2 Leute aus Game of Thrones in Form von Nikolai Coster-Waldau und Ian Glenn.
Das hätte ich jetzt nicht mehr gewusst, dass die dabei sind, krass.
Ja, ey, so wirklich bei so vielen Leuten dachte ich, ach, und er auch noch und sie noch, alles klar. Und der auch noch, ey, das ist wirklich krass. Was das Line-Up hier angeht, ja. Ich frage mich, was habe ich denn hier rausgeschrieben, Alter? Okay, ich war offenbar ein bisschen verbimmelt. Also irgendwie fehlt da gefühlt die Hälfte, weil gerade jetzt, wo ich die Besetzung nennen wollte, sind da irgendwie super viele Leute, die nicht aufgeschrieben. Ach so, okay, ich habe die in der Inhaltsangabe mit drin, weil das wollte ich ein bisschen ausführlicher machen, weil das war es ja schon auch mit diesen Kreuzzügen und so, das inhaltlich wieder zusammenzukriegen. Ich hätte mir den echt mal wieder mit meinem Kumpel angucken sollen, der Geschichte studiert hat, weil das ist schon auch was, da kann er einem dann immer sehr gut sagen, das und das war die Voraussetzung, das und das ist passiert und die Truppe ist jetzt die und das sind die und so weiter. Weil hier wird natürlich...
Hat er da keine, also du meintest ja schon mal, du hast ja von diesem Kumpel mal geredet, hat er da überhaupt keine Grenzen jetzt, welchen Bereich geschichtlich er sich besonders auskennt? Es gibt ja normale Leute, die sich an dem Bereich auskennen, die kennen sich ja aus mit ägyptischer Geschichte oder die haben das alte Rom und so studiert, aber der hat echt so ein komplettes Grundwissen, ja?
Naja, also wenn ich meine Geschichte studiere, das kannst du, glaube ich, nichts wirklich auslassen, aber natürlich hat er so ein paar Bereiche, die so sein Steckenpferd sind und das ist definitiv Rom und auch Vietnam.
Ah ja.
Ja.
Interessant.
Und das hier ist jetzt natürlich eine Geschichte, die recht alt ist, aber es geht um Kreuzritter und um die Kreuzzüge. Das heißt, wir befinden uns erstmal im Jahr 1184. Da geht es um einen französischen Dorfschmied namens Balian. Das ist die Figur von Orlando Bloom. Die steigen damit ein, dass der gerade seine Frau durch Selbstmord verloren hat, weil die ist nicht klargekommen auf den Tod des gemeinsamen Kindes, hat da eine ganze Weile getrauert und hat sich dann umgebracht. Und das wird natürlich von der damaligen Kirche überhaupt nicht gut gefunden, weil mit dem Selbstmord hast du quasi einen Platz in der Hölle garantiert, weil darf man nicht. Und so wird er entsprechend auch geächtet von den Leuten um ihn rum, weil seine Frau sich eben umgebracht hat. Jetzt taucht eines Tages der Kreuzritter Lord Godfrey bei ihm auf. Das ist die Figur von Liam Neeson. Der ist der Baron von Eberlin. Und verrät ihm kurzerhand, dass er sein Vater ist. Und bietet ihm dann ein Leben als Kreuzritter an. Und der lockt ihn so ein bisschen damit, weil er sagt, in Jerusalem wird all deinen Sünden vergeben. Oder da hast du die Chance, dass all deine Sünden vergeben werden. Und so sieht Balian natürlich seine Chance für sich und seine Familie und seine tote Frau und Kind eben, die Erlösung zu bekommen. Also schließt er sich dem Trupp an und macht sich mit denen auf den Weg nach Jerusalem. Außerdem, weil eben die örtliche Justiz, die halt sehr stark von der Kirche infiltriert ist, wenn du so willst, weil einfach da der Bischof regiert, der französische, und die machen ihm eben tierisch Druck. Also schließt er sich denen an und macht sich auf den Weg nach Jerusalem, wo ihm eben diese göttliche Vergebung versprochen wird. Mhm. Unterwegs wird er dann sukzessive ausgebildet, was so Kampfskills und so ein Kram angeht. Gibt es schon ein paar echt coole Sequenzen. Weil die halt mit ihren Zweihändern, ne, so Liam Neeson stellt ihn dann an einer Stelle im Wald, völlig unvorbereitet, geht er auf ihn los mit dem Schwert und er pariert und macht und kämpft halt mit ihm. Und danach erklärt er ihm, dass es ihm besser ist, diesen Zweihänder permanent hier oben zu halten und nur von da oben auch zu parieren und anzugreifen. Ist halt ein anderer Stil. Mhm. Ja, aber er ist eben ein sehr guter Kämpfer und wird dann da eben entsprechend ausgebildet und wird dann auch zum Ritter ernannt, ist dann natürlich da auch diesem Ehrenkodex unterwiesen und wird dann von seinem Vater zum Ritter geschlagen, habe ich erzählt. Dann immer noch auf dem Weg nach Jerusalem erleiden die Schiffbruch. Da gehen erstmal wahnsinnig viele von der Truppe, gehen da flöten. Und da ist er dann in der Wüste unterwegs, wird dort von einem, also schnappt sich noch ein Pferd, was er gefunden hat bei dem Schiffbruch, und wird dann da von zwei Typen in der Wüste angemacht, die das Pferd haben wollen, weil der eine sagt, das ist mein Land, dein Pferd ist auf meinem Land, also es ist mein Pferd. Ja, dann macht er da den einen frisch und den anderen lässt er am Leben.
Und er stellt abgezogen. Abgezogen, wie man so schön in Berlin sagt.
Ja.
Wenn du schöne Turnschuhe trägst oder so. Und in den falschen Gegenden langläufst.
Ja, ja, genau. Im Grunde wollten sie ihm das Pferd abziehen. Mhm. Ja, und dann kommt er natürlich irgendwann in Jerusalem an. Und dort regiert der leprakranke König Baldwin. Das ist die Figur von Edward Norton. Den man nicht einmal sieht, weil er eben leprakrank ist und die ganze Zeit eine Maske trägt. Mhm. Ich auch denke, okay, krass. Also so neben Liam Neeson dann noch so ein Edward Norton und da zeigen sie einfach das Gesicht nie. Der wollte ursprünglich deswegen auch keinen Credit und so, hat er dann doch bekommen. Aber auch so ein Ding, ihm wurde ursprünglich eine andere Rolle angeboten, er fand die dann spannender und ja, so ist es gekommen. Und dieser König hat eine rechte Hand in Form von Graf von Tiberias, das ist die Figur von Jeremy Irons. Und da gibt's jetzt, das ist wahnsinnig politisch und verwinkelt, weil der Graf von Tiberias, der muss einerseits diesen Ritter Renald de Chatillon in Schach halten, der ein übler Wichser ist und eigentlich auch alle verraten will, um selber halt irgendwie an Thron zu kommen. Beziehungsweise da so den aktuellen Thronanwärter Guy de Lusignan unterstützt. Das ist die Figur von Martin Chockers übrigens. Der wiederum ist verheiratet mit der Figur von Eva Green. Und so schließt sich der Kreis zu Orlando Bloom dann, weil da ist dann natürlich der nächste Love Interest. Und der König Baldwin, der ist Baldian gegenüber sehr positiv gestimmt. Und so steigt er da in den Rängen auch relativ schnell auf. Mhm. Übrigens, Renard de Chatillon von Brandon Gleeson gespielt.
Also, das ist eine krasse Besetzung, Alter.
Das ist unglaublich, was die hier für ein Line-Up haben, ey. Mhm. Okay, also kurz zur Handlung, um das abzuschließen. Das Kingdom of Heaven, von dem immer gesprochen wird, das ist das, was allen voran die Figur von Liam Neeson anstrebt, weil das die Vereinigung aller Religionen bedeuten würde und dass die sich eben nicht mehr bekriegen und sich alle mögen und lieben, und das wäre dann das Königreich der Himmel. deswegen muss man diesen Krieg irgendwie beenden. Aber in Jerusalem geht es natürlich darum, wer da die Stellung hält. Und die Christen sind da vor hunderten von Jahren einmarschiert, haben den Laden übernommen und seitdem ist das immer wieder belagert und wird immer wieder angegriffen. Und dann geht es natürlich um diesen Sarazenenkönig Saladin oder Saladin, der Jerusalem für sich beanspruchen möchte. Und Tiberias gibt halt Gas dagegen und dann kommt es natürlich zum Krieg und da gibt es am Ende auch eine sehr epische Schlacht oder mal so im letzten Akt. Ja, und das ist Königreich der Himmel. Und in diesem Trupp, beziehungsweise ganz am Anfang, einer der Priester, der Balian eben so bedrängt, wird von Michael Sheen gespielt. Mit in der Truppe der Kreuzritter, die losziehen, so der Hospitalist wird er, glaube ich, genannt, wird von David Thewlis gespielt. Kevin McKidd ist auch mit in der Truppe.
Alter.
Ulrich Thomson kommt später noch zum Einsatz. Alter, dieser Film hat ein Line-Up, da wird dir schwindelig, ey. Das ist wirklich krass. Ja, und das sieht man hier eben über 3 Stunden. Und ich finde es wirklich abgefahren, weil das so gerade ein Film mit der Lauflänge, der funktioniert. Also der braucht diese Zeit. Weil das halt wirklich ewig, also die fangen natürlich auch weit vorne an, ne? Aber es ist halt ein echter Epos. Und mit einer entsprechend großen Schlacht. Also die haben das in Marokko gedreht, wo Ridley Scott ja auch Gladiator und Black Hawk Down gedreht hat. Und da haben die halt so ein bisschen in Jerusalem nachgebaut. So irgendwie auf 28.000 Metern, Quadratmetern haben die da mal kurz so eine Stadt hochgezogen und mit riesen Mauern. Und dann haben die ja auch diese Belagerungstürme. Weil am Ende, ne, als dann Saladin mit seiner Truppe angreift, haben die 3 so riesen Belagerungstürme, die halt auch echt gebaut wurden. Die sind 60 Fuß hoch, Alter. Das ist richtig krass, ein riesen Dinger. Okay. Ein so ein Teil hat 25 Tonnen gewogen. Und da gibt es am gewissen Punkt stürzen die Dinger ja auch ein und dann haben sie einen halt auch real einstürzen lassen und das irgendwie aus 11 Kameraperspektiven gefilmt und dann halt für alle anderen mit eingebaut und so. Also, ich meine, allein das Budget für die Flaggen in dem Film war 250.000.
Alter, na gut. Ridley macht keine halben Sachen auch.
Nee, eben. Also ich glaube, es ist sowieso, ne, wenn es um so epische Schlachten geht, da ist er, glaube ich, der richtige Mann. Aber also so irgendwas zwischen 12.000 und 15.000 Kostümen mussten hier erstellt werden. Alter, die haben also 250 Armbrüste, 20.000 Pfeile, 3.000 Schilder, 7.500 Waffen allein für diesen Film. Zu hart. Und damit du mal siehst, was hier also alles dem Schnitt zum Opfer gefallen ist, in der Kinofassung hast du noch rund 800 visuelle Effektshots. Im Director's Cut sind es 1.500.
Alter. Fast doppelt so viel.
Ja. Und das ist aber, finde ich, auch gleichzeitig ein Problem, weil gerade, weil hier so viel auch echt ist in diesen Schlachten, fällt das, was CGI ist, tierisch auf.
Naja.
Und das ist nicht gut gealtert. Finde ich. Das ist leider nicht besonders gut gealtert. Und schade. Man kann so ein bisschen drüber hinwegsehen, ne, weil es einfach halt, es ist halt ein Teil dieser Schlacht und so. Wird natürlich, der Impact wäre wahrscheinlich nochmal eine Ecke größer, wenn das auch gut funktionieren würde. Aber das macht das nicht weniger zum Epos. Das ist schon wirklich extra large, der Film. Das ist wirklich krass. Ich meine, man muss sich vorstellen, die haben da eine Mauer aufgebaut, die halt, also eine reale Mauer, riesig hoch, 370 Meter lang. Alter, fucking Dreharbeiten. So krass.
Unfassbar.
Ja. 17 Meter hoch, 370 Meter lang, um so eine Belagerung zu drehen, Alter. Allein, was du da an Komparsen brauchst, das ist unglaublich. Aber ja, also ich meine, hat 130 Millionen gekostet, das Ding. Das war auch schon 2005 eine Stange Geld.
Die sieht man offensichtlich auch.
Die sieht man. Und so hat der 218 Millionen eingespielt, was wahrscheinlich hinter den Erwartungen zurückgeblieben ist. Vor allem, wenn du das Line-Up halt auch siehst, ne? Das ist schon krass. Aber das ist wahrscheinlich wieder das Ding. Es hat sich bestimmt rumgesprochen, dass die Kinofassung nicht das Wahre ist.
Ja, wobei 218 Millionen an den Kinokassen ist schon, also unterm Strich, also als Film ist das schon eine Menge. Weißt jetzt unabhängig davon, was er gekostet hat, aber da sind schon einige ins Kino gerannt.
Natürlich, ist ja auch ein Ridley Scott-Film. Und wie gesagt, du hast hier ja auch sämtliche Namen, wobei, ich glaube, wirklich auf dem Plakat haben die primär mit Orlando Bloom geworben.
Ja, klar.
Na, so klar finde ich das nicht, wenn du den Rest hier siehst.
Ja, aber Orlando Bloom zieht halt mehr Leute als Martin Sheen und David Thewlis oder
da hätte ich doch,
Brandon Gleeson und so.
Aber da hätte ich doch zumindest noch Liam Neeson mit aufs Cover gepackt. Auch schon 2005.
Da war der noch nicht der Actionstar, den er heute ist. Also,
nein, natürlich nicht.
Das war noch ein bisschen früher.
Das wäre ja auch falsch gewesen, diesen Film als Actionfilm zu etablieren.
Orlando Bloom war halt so der war ja schon damals der Posterboy. Herr der Ringe war gerade vorbei und so. Es ist schon klar, dass er den als Werbemittel benutzen.
Ja. Ja, ich meine, wann war der erste Fluch der Karibik? Müsste doch auch irgendwann so um den Dreh
2003.
Gewesen sein. Ne? Ja. Deswegen, ich kann es schon nachvollziehen. 2-1. Ich hätte halt nur wirklich noch ein paar Leute mehr aufs Plakat gepackt. Aber ich finde das Poster auch eh nicht doll für den Film. Also das ist nur wirklich nicht besonders einladend. Mhm. Wie auch immer, ich habe den gerne nochmal geguckt, war erstaunt, dass der mit der Lauflänge dann doch halbwegs kurzweilig erscheint. Und fand den gut. Ist ein
Epos. Fandst du ihn besser, als du ihn in Erinnerung hattest?
Ich hab ja den Director's Cut noch nie gesehen. Und nee, deswegen aber so das, was ich. Der Director's
Cut hat noch ein bisschen zugewonnen.
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall gewinnt der Film tierisch durch den Director's Cut.
Okay.
Also, das ist. Weil du hast hier wirklich so viele Leute, die kriegst du halt alle gar nicht erzählt, wenn du da nochmal 50 Minuten rausschneidest.
Ja, aber es gibt ja die Gefahr bei dem Director's Cut, dass wenn du Längen in den Film verspürst, dass die dann natürlich durch so einen aufgeblasenen 45 Minuten mehr oder so, dass du dann sagst, okay, jetzt ist er zu lang. So, weißt du,
davor aber das meinte ich ja, dass ich es krass finde, dass der mit über 3 Stunden trotzdem irgendwie, dass man das Gefühl hat, der braucht diese Lauflänge.
Das ist ein gutes Zeichen.
Ja. Ja. Nee, ich hab den wirklich gerne geguckt. Ist echt ein guter Film.
Cool.
Königreich der Himmel. Ja, also ich glaube, wobei ich weiß es gar nicht. Ich habe ja diesen, der Robin Hood von Ridley Scott fehlt mir ja immer noch. Den habe ich auch nicht gesehen, aber ich überlege gerade, der hat ja schon auch das ein oder andere Epos. Also ich meine, ich glaube, Gladiator ist trotzdem natürlich der geilere Film. Der ist halt wahrscheinlich einfach runder, ne, insgesamt so.
Ja, ist glaube ich eine andere Liga, ja.
Ja. Zumal ich kann mir auch vorstellen, dass bei Gladiator die CGI heute immer noch gut aussieht. Weil das ist hier halt schon nicht so prall.
Aber unterm Strich kommen die Ridley Scott Filme bei dir auf jeden Fall gut an. Ich meine, selbst hier The Last Duel hieß er, glaube ich, oder der letzte?
Der war fett, ja.
Da warst du ja auch recht angetan.
Ja, ja. Nee, ich mag, also ich bin ja auch echt Ridley Scott Fan. Hm. Mag die Filme, die er macht. Ja, das ist jetzt wahrscheinlich nicht mein liebster Ridley Scott, aber trotzdem echt ein sehr sehenswerter Film. Kingdom of Heaven, dann mal die Zahlen. Die sind ein bisschen durchwachsen, 7,2 auf IMDb, aber eben, da haben sich ja wahrscheinlich natürlich viele an der Kinofassung orientiert. Metascore ist bei 63, aller Rotten Tomatoes von der Kritik 5,6.
Von 10.
Das ist bitter. 3,8 vom Publikum und auf Letterboxd ist der bei einer 3,4.
Ja, kannst du schon recht haben mit der Kinofassung. Ich meine, ich bin dann gespannt, weil ich habe den Director's Cut noch nicht gesehen, obwohl ich ihn hier habe.
Mhm.
Habe ihn damals im Kino gesehen und war damals schon angetan. Also, wie du eingestiegen bist, ich war auch damals keiner von denen, die gesagt haben, war scheiße. Sondern im Gegenteil, ich fand das so echt ein coole Ritter-Action, gut besetzt und war super unterhalten, auch damals.
Aber war das in deiner Bubble auch so, dass ein paar Leute wirklich gehatet haben gegen den Film?
Ich weiß gar nicht, mit wem ich den gesehen habe. Da kann ich mich nicht mehr dran erinnern. Das kann ich dir gar nicht mehr sagen. Aber ich weiß, dass damals ja mehrere Filme, die so in dem Zeitalter gespielt haben, die fand ich alle nicht doll hier. Wo war denn das, wo Till Schweiger mitgespielt hat? Der hat doch auch mal in so einem Ritterfilm, hat er mal irgendwie das gegnerische Volk gespielt und den Anführer von denen und so. Ich fand das. Und da gab es mal so einen Film mit Colin Firth in der Hauptrolle. Der war auch nicht so doll.
Okay.
Aber es gab mehrere von diesen Ritterfilmen, irgendwie mit Ben Kingsley und Colin Firth, glaube ich. Und die habe ich alle gesehen und die waren alle so, fand ich alle nicht so doll. Und dann kam Kingdom of Heaven, Königreich der Himmel, und das war schon einer von denen, wo ich gesagt habe, okay, der ist cool.
Mhm.
Also er kriegt wahrscheinlich Rückwirkung von mir eine 7,5.
Mhm.
Ohne jetzt den Director's Cut gesehen zu haben. Aber den werde ich mir auch nochmal angucken und dann eventuell korrigieren nach oben oder nach unten.
Ja, es würde mich schon sehr wundern, wenn du sagst, durch den Director's Cut ist der zu lang oder das hätte er nicht gebraucht.
Mhm.
Weißt halt, du kriegst hier wirklich zusätzliche Informationen. Also es ist wirklich nicht so, dass du dann einfach 50 Minuten zusätzliche Landschaftsaufnahmen hast, sondern das ist halt wirklich elementare Handlungselemente wurden da rausgeschnitten.
Klingt gut. Okay. Ich werde dich raten und ja, schwankt ein bisschen zwischen 7,5 und 8. Kann man nicht vorstellen, dass du bei einer 8,5 bist. Ich sag eine 8.
Das ist richtig.
Okay.
So einfach ist es mittlerweile.
Einfach. Jetzt macht er hier den Tom so, ja. Wenn man eine von den perversen Fragen mal weiß, dann heißt es so, ja, okay.
War einfach, Frage, ne? Ja, genau.
Ja, das ist ja einfach. Ja. Scheint einfach gewesen zu sein, wenn man es dann mal weiß.
Ja, genau so.
Ja, gleiche Liga.
Mhm, mhm.
Gut.
So, dann kommen wir mal zu unserem gemeinsamen Filmchen.
Oh je.
Unser Praktikant hat den zu verantworten.
Jetzt müssen wir aber an der Stelle, müssen wir ihm mal nochmal beglückwünschen, ja? Unser Praktikant hat sich an unserem Geburtstag hat er geheiratet.
Ja.
Wie geil ist das denn?
Hammer. Ist also auf jeden Fall ein sehr loyaler Hörer und Typ. Liebe Grüße an Dennis an der Stelle. Auf jeden Fall alles Gute zur Hochzeit.
Ja, man könnte es bekloppt nennen. Aber das natürlich auch. Von uns auf jeden Fall die besten Wünsche.
Ja, aber wir sind auf jeden Fall froh, dass der uns hört und unterstützt. Und jetzt auch beim Bash mitmacht.
Ja, Mann. Und hat sich ja durchgesetzt.
Ja, hat uns aber schon in der Vergangenheit das ein oder andere Mal einen Film aufgetragen, von dem er selber wusste, das wird eine Herausforderung.
Das ist gut formuliert.
So auch dieser Film. Weil das ist im Grunde, mussten wir uns jetzt hier ein Bootleg angucken.
Ey, ganz
auf YouTube.
Ehrlich, ich muss mal vorwegschießen. Weißt du, ihr seid ja Supporter, wir lieben euch und ihr zahlt uns hier jeden Monat und unterstützt uns. Aber können wir uns bitte darauf einigen, dass die Filme zumindest A, irgendwie von uns zu bekommen sein? Also wenn ihr jetzt irgendwie so ein Bootleg, der irgendwie in Vietnam auf dem Grabbeltisch, dass man den da noch kriegt, aber ansonsten nirgends streamen kann, dann ist das schwierig für uns, die Filme zu sehen. Und wenn es so wie dieser Film nur auf YouTube gibt, wo man teilweise, Alter, die Gesichter nicht mal erkennt, wenn die irgendwie 2 Meter weiter von der Kamera stehen und nicht mal weiß, wer da gerade redet, dann macht das irgendwie keinen Spaß. Man muss ja die Filme irgendwie in einer bestimmten Qualität irgendwie noch sehen können. Deswegen, das war...
Ich finde auch, also vielleicht sollten
das
wir
schlimm.
Mal eben dahingehend wirklich einen Aufruf starten, dass also zumindest DVD-Qualität sollte irgendwie drin sein, finde ich.
Ja, definitiv.
Damit wir uns den angucken können, weil alles andere ist schon eine Zumutung, ey. Weil das Ding, Alter.
Ja, das war nicht guckbar. Normalerweise hätte ich das nach 2 Minuten ausgemacht und das ist einfach von der Qualität ist einfach nicht guckbar, unabhängig jetzt von dem Film.
Mhm. Ja, eben. Und es macht es aber halt auch wirklich schwierig, sich auf den Film groß einzulassen, ne? Weil man ist so oft einfach lost, weil du nichts erkennst.
Ja, eben.
Und ich hatte auch keinen Bock, mir das auf dem Handy anzugucken. Weil da wäre es dann wahrscheinlich so mit der entsprechenden Auflösung gegangen. Aber so ist es eben das, was es ist. The Fantastic Four aus dem Jahr 1994.
Ja, dann schließen wir. Dann machen wir die Serie mal weiter mit dem Fantastic Four-Film. Einen, den wir hier noch nicht hatten.
Ja. Und das finde ich schon lustig, ey, wenn du dann auf Letterboxd liest, dass Leute sagen, so, das ist der beste Fantastic Four-Film, den es gibt.
Der hat am meisten Herz.
Ja.
Sowas liest er dann und so. Ja.
Also, ich weiß nicht.
Das sehe ich ein bisschen anders.
Ich
und dazu kommt ja auch wirklich, dass ich mir den Film auch jetzt aus technischen Gründen auf dem Mac angeguckt habe und ich hasse es, Filme auf dem Laptop zu gucken. Ich gucke einfach nicht gerne Filme auf dem Laptop.
Hm.
Und jetzt war ich wirklich gezwungen, aufgrund der Qualität, den auf dem Laptop zu gucken. Besser wäre wahrscheinlich wirklich auf dem iPhone gewesen, wie du gerade sagst.
Ja.
Und das hat auch nicht geholfen.
Nee.
Kein, weißt du, so, hast keinen Sound, guckst halt auf dem Laptop, erkennst trotzdem nichts.
Mhm.
Das ist nicht cool. Mhm. Und dann ist der Film zudem auch noch Schrott.
Ja, das kann ich unterschreiben. Das ist wirklich, aber man muss, glaube ich, ein bisschen was dazu sagen, weil das war ja nicht wirklich als Release geplant. Das wurde im Grunde wirklich nur gedreht, auch wenn das keine der Beteiligten wusste, dass sie hier was für die Tonne drehen, wurde das Ding nur produziert, damit sie die Rechte behalten.
Ja, Mann.
Weil man da eben vertraglich dazu verpflichtet war und damit man die Rechte nicht wieder abgibt, musste eben ein Projekt gestartet werden und das wurde gemacht und sollte dann eigentlich eben auch in der Tonne landen und irgendjemand hat's gebootleckt und auf YouTube veröffentlicht und ja, so sind wir in den vermeintlichen Genuss gekommen.
Derjenige soll in der Hölle schmoren.
Aber produziert hat es Roger Corman, ne?
Ja, gut. Also Roger Corman ist ja schon bekannt dafür, dass er nicht besonders qualitativ hochwertige Stoffe produziert, weil sein Studio ist ja auch bekannt dafür, dass sie für einen schmalen Taler eigentlich alles, alles Mögliche drehen, in jedem Genre, da irgendwie mal einen Horrorfilm und mal einen Actionfilm und mal, mal so einen Gangsterfilm aus den 30ern hat hier schon. Mhm. Aber alles eher so B-Filme.
Ja.
Ja, und wenn er schon dahinter steckt, ist schon kein gutes Zeichen so für einen hochwertig produzierten Film. Und wenn er hier auch noch die Hintergründe kennst, was du gerade erwähnt hast, dass das hier gar nicht für die Öffentlichkeit gedacht war, sondern nur jetzt, um die Rechte zu safen. Ja.
Ist schon auch eigentlich bitter, ne, für alle Beteiligten. Also vor allem, dass sie das nicht wissen. Ich stelle mir das als Schauspieler super frustrierend vor, Alter.
Ja, und die haben sich einige große Namen beworben. Also Mark Ruffalo hat sich hier beworben, wenn sie den dann genommen hätten und der hätte einfach einen Film gedreht irgendwie für die Tonne, weißt du, das wär schon komisch.
Naja. Tja, Regisseur Ole Sassone oder wie auch immer der Herr ausgesprochen wird. Oder ist ein Herr, ne? Glaube ich.
Weiß ich nicht.
38 Credits und hat halt echt knallhart so diese Xena und Hercules Serien gemacht und Musikvideos, einige. Mhm. Aber das war's dann auch schon.
Für DJ Bobo hat er bestimmt Musikvideo gemacht bei der Qualität.
Oh Mann, ey. Ja, es hat mich wirklich stellenweise so ein bisschen an MTV erinnert.
Aber wirklich die 90er MTV, ja.
Ja,
nicht
ja, voll.
Die, nicht das coole MTV aus den 80ern, sondern die 90er, wo du Eurodance rauf und runter gehört hast und der Berg ruft.
Ja.
Ja, so sahen auch die Kostüme aus.
Ey, willst du erzählen, was hier geht, oder?
Nee.
Nee, okay, dann mache ich das kurz. Also, es gibt eine kometenähnliche Energiequelle namens Colossus. Und die, es gibt ein Team an Wissenschaftlern, die versuchen, diese Energie zu nutzen. Wollen diese Kraft irgendwie extrahieren, um sie nutzen zu können und machen da ein Experiment. Da ist auch der brillante Wissenschaftler Reed Richards zugange mit seinem Freund, Studienfreund Victor Van Doom. Und die machen ein Experiment, das scheitert und bei dem kommt Victor Van Doom vermeintlich ums Leben. Dann gibt es einen Zeitsprung, 10 Jahre später wollen die immer noch da die Energie von Colossus nutzen. Und dann, wie war denn das? Dann machen sie wieder daran rum und dann gibt es diesen Unfall. Oder gab es den Unfall zuerst und dann 10 Jahre später hat sich das erst ausgewirkt? Wie war denn das?
Ich weiß nicht, ich habe nichts erkannt.
Ja, jedenfalls, es gibt diesen Unfall, ist auch egal, ob das jetzt oder 10 Jahre später war. Jedenfalls sind die von dieser Strahlung von Colossus betroffen und so entstehen eben die Fantastic Four. Das ist ja in jedem Film so ein bisschen anders, wie die zu ihren Kräften kommen. Hm. Hier wird erzählt, das finde ich, also das ist wahrscheinlich mit das Absurdeste an dem Film, finde ich. Hier wird nämlich erzählt, dass die Kräfte gemessen an dem, was schon in ihnen drin steckt, sich auswirken.
Sich dann ausprägen, genau. Also ja, noch ausgeprägter dann zum Vorschein kommen.
Richtig. Und weil eben Reed Richards so ein Typ ist, der sich eh schon immer, der am liebsten an allen Orten gleichzeitig wäre und sich halt innerlich so ein bisschen zerreißt, um gleichzeitig das und das erledigen zu können, ist er so
weil
ein Typ.
Weil er auch allen helfen will. Das
ja,
ist,
ja,
das
genau.
So wird es ja erklärt, so, weißt du, weil er so links helfen will und rechts
ja,
jedem immer zu Hilfe eilt.
Und sich dabei eben förmlich verdreht, ist er dann derjenige, der sich stretchen kann. Und weil Johnny so ein aufgedrehter Typ ist, der mit einer ganz kurzen Lunte, der auch immer sich schnell mal aufregt so und so ein Riesenfeuer in sich trägt, ist er dann eben The Flame. Wo ich auch dachte, ey Leute,
ja, das mit der Lunte ist
Ernst,
natürlich schön formuliert, Alter, auf jeden Fall von dir.
Aber Alter, was ist das für eine schwachsinnige Herleitung, ey? Ich dachte so, really? Und weil eben hier Ben so ein Typ ist, der dann eben gerne auch mal draufschlägt, ist er dann The Thing.
Jo.
Und ja, Sue Storm dann eben unsichtbar. Also.
Sue Storm ist, muss man dazu sagen, die Schwester von dem Feuermann.
Von Johnny, ja.
Ja.
Das war sie ja auch in dem, den ich hier zuletzt besprochen habe.
Ja, ja, okay, nur für diejenigen, die da noch irgendwie denken, nur dass wir das nochmal. Das war sehen, wie die zueinander stehen. Also, das ist tatsächlich also ein Geschwisterpaar noch dabei bei den Fantastic Four.
Genau, Johnny Storm und Susan Storm. Mhm. Ja.
Am Anfang wird ja diese physikalische Komponente und allgemein die Rahmenhandlung wird ja erklärt von einem Uni-Professor. Mhm. Und das ist tatsächlich jemand, den ich kenne. Das ist nämlich
George Gaines.
Das ist George Gaines, mhm. Lassar aus dem Police Academy-Teil. Ja. Der Direktor der Academy. Das ist mal ein bekanntes Gesicht, der mal kurz in einer Szene zu sehen war.
Ja.
Die anderen sagten mir gar nichts.
Nee, mir auch nicht groß. Gemessen an ihren Credits hätte man die schon mal gesehen haben müssen, aber halt wahrscheinlich entsprechend kleine Rollen. Mhm. Ja, aber eben, also ich, das Budget, was ich hier recherchieren konnte, betrug 1 Million. Ich weiß nicht, ob du da was anderes gefunden hast. Deswegen wundert es mich jetzt auch nicht, dass hier jetzt nicht ein Riesennamen auf dem Zettel stehen.
Also es hieß wohl auch, dass tatsächlich das meiste Geld in der Produktion nicht mal in die Spezialeffekte gegangen ist, sondern in das Kostüm von The Thing.
Ey, das war ja auch wirklich das Einzige, was ich an dem Film irgendwie gut fand.
Danke, weil das ist wirklich, also das Kostüm von ihm, da war ich schon so, dass ich gesagt habe, okay, es sieht jetzt nicht komplett scheiße aus, sondern...
Nee, ich fand das sogar stellenweise besser als in anderen Filmen.
Okay.
Also ohne Scheiß, ich finde das Kostüm von The Thing, da hätten sie sich in anderen Fantastic Four Filmen gerne mal dran orientieren können.
Ja, das ging klar.
Ja. Nee, aber ansonsten, also was dieser Film ist halt ein wahnsinniges Produkt seiner Zeit auch, weil hier nichts ernst genommen wird. Also dadurch ist auch alles, was dramatisch ist, ist halt wirklich völlig lächerlich, weil gefühlt auch jede zweite Figur ein Comic Relief ist. Mhm.
Und dieser Antagonist, Alter.
Ey, also wirklich, was ist das denn? Sie sieht aus wie der fiese Onkel von Udo Lindenberg.
Entschuldigen Sie, ist das der Sonderzug?
Ey, so ohne Scheiß, was war denn das, ey? Also, ja, wirklich, boah, war das ein Ritt.
Ja, und Udo hat da nicht gekriegt, der Roger Corbin für das Budget. Der wollte ein bisschen mehr auffahren.
Der hätte was rausgeholt, Alter. Der hätte es rausgerissen, ey. Ja. Udo fucking Lindenberg, Mann. Der wäre aufgetreten und gib ihm.
Das wäre lustig.
Boah, das war ist hart, so, ey.
Ja, das ist so, wie wenn ich mich mit meinen 4-jährigen Kumpels damals so im Spielzimmer getroffen hätte. Die hatten alle so ihre Masters of the Universe-Figuren mitgebracht. Oder sonstige Spielfiguren, die halt irgendwie zu Hause im Kinderzimmer hatten. Und dann hätten wir da die Story da so nachgestellt, so wie sie hier im Film gezeigt worden ist. Mhm. Das ist, die Handlung ist so, als wenn wir gerade als Kinder irgendwie versuchen, da so einen Actionfilm da zu inszenieren und da irgendwie so eine.
Ja.
Das ist, wenn wir auf Fußboden mit Figuren spielen, so sah der Film aus. Das
ja, und so fühlten sich die technischen Effekte auch an.
Ja, auf jeden Fall.
Ey, Alter, alles, was so rund um Johnny Storm, wenn der so als Flamme zum Einsatz kam, Alter, was war denn das?
Das war so schlimm. Ey. Das hätte man heute wahrscheinlich mit irgendwelchen MacBook-Programmen, die auf dem Computer sind, hätte man das wahrscheinlich in so einem Urlaubsdia-Video hätte man das reinschneiden können.
Jeder Instagram-Filter kann mehr als diese technischen Effekte, Alter. Was ist denn das?
Auf jeden.
Also, kein Geld, schön und gut, aber nee, also wirklich vor allem dann dieses so ein harter Ritt zwischen diesen schlimmen technischen Effekten, der absurden Handlung und dann diesen blöden Witzen, die an jeder Stelle gemacht wurden. Wo kein einziger davon funktioniert hat für mich. Echt krass.
Geht mir genauso. Also unterm Strich, Dennis, what the fuck?
Aber wirklich.
Ja, kommst hier mit Shogun Assassin und mit hier mit Dynamite und kommst mit hier Possessor und wir sind hellauf begeistert und dann kommst du hier mit sowas, Alter. Praktikant hin oder her, was soll das?
Ey, hast du diesen Trivia-Effekt gelesen, das fand ich so geil. Dass die ursprünglich eine Post-Credit-Scene hatten, hier schon.
Die wäre natürlich ziemlich phänomenal gewesen, aber.
Die geplant war, ja, wo Nick Fury und David Banner zum Einsatz kamen. Captain America noch und so. Und die mussten sie dann streichen, weil einfach diese einzelne Szene mehr gekostet hätte als der restliche Film.
Verständlich. Wäre schon lustig, wenn da David Hasselhoff mal auftauchen würde.
Ja, das wäre wahrscheinlich auch ein Highlight geworden. Naja, aber ich dachte, den müssen wir, der ist doch eh auch noch im Lostopf, oder nicht?
Nee, der ist, glaube ich, auch im Lostopf, ja. Ja, ich hoffe, du ziehst den. Mein Bedarf an Trash-Filmen ist erstmal gedeckt.
Ja, also den wollte ich mir sowieso früher oder später angucken, deswegen passt das ganz gut.
Ja, da hätte ich nichts dagegen, dass du den, dass du da vorbeugst und den noch vor der Ziehung auf jeden Fall rezensierst. Da meinen Segen hast du.
Na, danke. Weil ich es ja schon auch ein bisschen lustig fände, wenn du dir nochmal sowas angucken müsstest.
Ja, es ist so ein Scheiß, Alter, wirklich.
Ja, ist wirklich ein harter Rotz.
Naja.
Und das ist dann, ich glaube, das ist dann auch wirklich nur so, das sind dann halt irgendwelche Poser, die sich dann auf Letterboxd hinstellen und sagen, das ist der einzige Fantastic Four Film, den man sehen muss.
Ja, das kann man, glaube ich, nicht ernst nehmen.
Ja, nee, ist halt.
Also das ist jetzt tatsächlich der fünfte. Nee, der vierte. Der vierte Fantastic Four Film, den ich mir angucke. Und ich muss dann mal ein Fazit ziehen, muss sagen, keiner von denen war gut. Also ich bin ja kein großer Fan von den ersten beiden. Wenn ich ja jetzt eine Reihenfolge hätte, würde ich wahrscheinlich sagen, das sind die besten. Aber da war ich ja schon kein Riesenfan, wo du gesagt hast, da warst du noch einigermaßen unterhalten.
Ja.
Den du hier rezensiert hast, fand ich katastrophal. Mhm. Und das hier ist jetzt mein Highlight. Also insofern können wir bitte aufhören, Fantastic Four zu verfilmen. Das wird nichts.
Na gut, aber sie werden es wahrscheinlich, jetzt haben sie es ja schon angeteased mit dem letzten Doctor Strange, dass das jetzt auch endlich mal den Weg ins MCU schafft.
Naja gut.
Also ich glaube, rechtmäßig geht das jetzt auch wieder, ne?
Stimmt.
Aber also alles, was da bisher passiert ist, das ist wirklich mehr oder weniger überflüssig. Ja, du hast schon recht. Ich fand die beiden hier eben mit Jessica Alba und Co., die fand ich guckbar.
Aber hätte es auch nicht gebraucht. Weißt du?
Nee, also gemessen an anderen Comic-Verfilmungen nur wirklich nicht. Aber ich war noch um Längen geiler als dieser Film hier.
Im Direktvergleich auf jeden Fall. Aber davor kam diese Spider-Man-Trilogie von Sam Raimi und so. Und dann hast du hier diese beiden Fantastic Four-Filme, die waren auf jeden Fall schlechter.
Das stimmt, und, ja.
Ja gut, wenn die ins MCU eingebaut werden und da ist Marvel hinter, also so richtig so als Blockbuster. Mhm. Vielleicht kann es was werden. Vielleicht bin ich auch einfach nur froh, dass nicht Uwe Boll den Film nochmal inszenieren muss, um die Rechte da irgendwie zu behalten oder so. Oder dass da jetzt nicht noch ein Zwischending gedreht wird, den wir uns dann angucken müssten, sondern
ja.
Gucken wir mal.
Naja, gut, aber das, also ich meine, Dennis ist ja wahrscheinlich auch davon ausgegangen, dass wir diesen Film nicht feiern werden. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass er den feiert.
Ich weiß nicht, wie er davon aus, also was er sich da dachte, aber kannst ja mal zuschreiben, wenn wir bei Instagram das Foto posten von Fantastic Four oder das Gesamtbild, dann.
Ja.
Kannst du ja mal schreiben, was zur Hölle du dir gedacht hast und wie viel Alkohol du genau intus hattest, als du uns diesen Film da in den Lostopf schmeißen wolltest.
Ja, wüsste ich auch gerne.
Dass er letztendlich als Auftragsfilm bei uns gelandet ist, das ist ja meine eigene Schuld, habe ich ja gesagt. Ich habe Losfilm und Auftragsfilm verdreht, aber trotzdem, selbst im Lostopf, was soll das?
Da hätten wir ihn zumindest ignorieren können.
Da hätten wir ihn vielleicht eine ganze Weile ignorieren können und vielleicht wäre dann der Kelch an dich gegangen, das kommt ja auch noch dazu, weißt du, vielleicht wäre der dann an mir vorübergegangen, so hat man geteiltes Leid.
Immerhin
das.
Willst du den raten?
Nein. Möchtest du ihn raten?
Ja.
Jokers für Pussys, ja sagt er.
Ja klar, okay. Jokers für Pussys, Alter, weil... Du ziehst hier Joker?
Ich zieh Joker.
Ja, es ist natürlich eigentlich auch der clevere Move, aber irgendwie, ich kann es mir ja zum einen leisten und zum anderen habe ich Bock.
Ja, das stimmt.
Ich fände es nämlich dreist, wenn du hier nicht bei 0 Punkten wärst.
Bin ich nicht.
Bist du nicht?
Ich habe noch einen gnädigen Punkt gegeben.
Ein Punkt?
Ja.
Wofür?
Mann, für irgendwas, für dieses unfreiwillig komische und so. Es ist ja nicht der allerschlechteste Film, den ich je gesehen habe. Ein Punkt kriegt er noch. Und für das Kostüm von The Thing.
Du, ich habe mir auch überlegt, erst für das Kostüm von The Thing einen Punkt zu geben. Und dann dachte ich mir, wozu? Das macht den Film kein bisschen besser.
Das macht den Film nicht
besser. Das macht den Film nicht besser. Der Film ist so ein Schrott.
Ja.
Wofür gibst du hier einen Punkt, Alter?
Ja, der Film, natürlich ist der Film Schrott, deswegen kriegt er einen Punkt. Aber da waren zwei, drei Momente, wo ich vielleicht so ein bisschen gegrinst habe. Es gibt auch beschissene Filme, denen ich 3, 4, 5 Punkte gegeben habe. Und das hat ein beschissener Film, der kriegt von mir halt einen.
Aber wofür kannst du nicht erklären?
Nee, also 0 Punkte, da muss ich mich schon sehr aufregen über einen Film und der muss schon sehr überflüssig sein, dass ich einem Film irgendwie einen Punkt, dass ich einem Film 0 Punkte gebe, hatte ich glaube ich bisher noch nicht. Ich dachte mir hier ein, also 0,5 bei Letterboxd.
Okay.
1 von 10 kann ich rechtfertigen.
Na dann habe ich -1 hier.
Okay. Wie viel gibst du denn?
Ja, du bist 0, Alter.
Du bist demnach bei 0.
Ja, wie gesagt, noch kurz mit dem Gedanken gespielt fürs Kostüm und dachte ich mir so, inwiefern wertet das den Film auf? Ergebnis ist gar nicht. Also mal so, wirklich gar nicht.
Na doch, A for effort, wie du immer so schön sagst.
Der hätte hier im neuesten MCU-Kostüm stehen können. Das hätte diesen Film nicht besser gemacht.
Der Film ist Schrott, ja.
Ja, eben. Deswegen, ich bin bei 0.
Ja, ich habe kurzzeitig überlegt, ob ich 0 gebe. Aber dann dachte ich mir so, naja gut, das ist auf jeden Fall nicht der beschissenste Film, den ich jemals in meinem Leben gesehen habe. Oder reiht sich da wahrscheinlich nicht ein. Das ist, der ist aber definitiv in den Top 100. Insofern war ich
also bei. Also zumal das, was ich hätte gut finden können, hätte ich gar nicht erkennen können. Weil das kommt ja noch dazu. Also,
ja.
Die Qualität, in der wir den gucken mussten, hat halt das Sehvergnügen auch nicht gerade nach oben geschossen.
Insofern, liebe Supporter, also keine Filme mehr von YouTube und wenn, dann bitte in einer guten Qualität oder in HD oder so, wenn man die da nur streamen kann. Ansonsten ist das wirklich beschissen. Also
ja.
Wir machen ja nur schon alles, um die Filme irgendwie zu besorgen und zu gucken. Wir kaufen uns da teilweise die Blu-rays oder streamen die Filme irgendwo. Muss sie halt irgendwo in einer vernünftigen Qualität auch gucken können. So bringt das nichts.
Finde ich auch, ja.
Okay, aber wir können auch die anderen Punkte vorlesen. IMDb gibt dem immerhin 3,8. Rotten Tomatoes, also es gibt keinen Metascore, Rotten Tomatoes 4,4. 2,5 vom Publikum.
Ja.
Und Letterboxd ist noch bei einer 1,8.
Bombenfilm.
Von uns beiden insgesamt ein Punkt. Mhm. Zusammen.
Zusammen.
Von 20.
Und die, wohlgemerkt, kamen die alle von dir.
Genau. Fette Ausbeute.
Oh Mann, ey.
Aber siehst du, ich bin halt ein bisschen versöhnlicher bei Popcorn-Filmen als du.
Riesen Popcorn-Film, ey.
Das ist kein Popcorn-Film, das ist ein Müllsack-Film.
Ja, wirklich, ey. So hart für die Tonne.
Ja.
Na gut, dann kommen wir hoffentlich zu was Schönerem. Oder?
Ja, das ist ja nicht allzu schwer zu toppen, die Vorlage von eben. Und ich hatte den Film schon parat, als ich mit Alessandro zusammen aufgenommen habe.
Mhm.
Aber dachte so, nee, das passt besser mit meinem Kumpel Lee. Weil musikalisch zieht sich Alessandro da James Blunt CDs ein und ist alles andere als ein Hip-Hop-Kind.
Echt? James Blunt gleich.
Und deswegen habe ich mir gedacht, da das ein Film aus unserer Hip-Hop-Jugend ist, ziehe ich dann doch vor, den zu verschieben und dann mit dir aufzunehmen. Denn ich habe erstmalig Clockers gesehen aus dem Jahre 1995.
Yes, Alter, das ist ja fett.
Ja.
Hatten wir neulich schon Harvey Keitel und ist gleich wieder.
Da kommt er wieder, ja.
Ja.
Und diesmal passt sein Brooklyn-Akzent auf jeden Fall zu der Rolle. Also er ist nicht in biblischen Kreisen unterwegs. Insofern sollte das diesmal hinhauen. Drehbuch und Regie, Spike Lee.
Yes, jetzt hast du endlich mal Clockers gesehen. Sehr schön.
Jetzt habe ich endlich mal Clockers gesehen. Ja. Jetzt fehlt mir immer noch Brooklyn, aber zumindest habe ich Clockers gesehen. Nach einer Buchvorlage von Richard Price. Hier hat sich Universal übrigens die Buchvorlage und die Rechte daran zu sichern, hat sich Universal 1,9 Millionen hingeblättert. Also das ist auf jeden Fall so für ein Drehbuch.
Mhm.
Und die Lizenz von einem Buch zu sichern, ist das auf jeden Fall schon eine schöne Summe.
Ja.
Und jetzt die Frage, wann hast du diesen Film aus dem Jahr 1995 das letzte Mal gesehen?
Anfang 2000er wahrscheinlich das letzte Mal. Ich habe den, glaube ich, nur zweimal gesehen.
Ach so, auch nicht allzu oft.
Nee.
Anfang 2000. Und wie ist er in deiner Erinnerung?
Ich fand den super. Beide okay. Male.
Beide Male super.
Ja.
Dann werde ich mal deine Erinnerung ein bisschen auffrischen, indem ich die Handlung aufdrösel.
Also ich glaube, das ist auch wirklich der einzige Film, wo Mekhi Pfeiffer für mich schauspielerisch so ein bisschen was zeigt.
Bei 8 Mile war er schon auch gut.
Ey, ich sage ja nicht, dass er schlecht war in 8 Mile, aber was muss der bitte da spielen? Also da ist er halt der MC.
Ja gut, das stimmt. Schauspieler wurde nicht so gefordert.
Nee.
Ja, Mekhi Pfeiffer, Hauptrolle in Clockers. Der steht nämlich im Zentrum der Handlung, der spielt Strike. Und wir sind natürlich in Brooklyn, New York, da wo die meisten Filme von Spike Lee spielen. Und ist schon eine ikonische Anfangseinstellung. Wir sehen nämlich Strike, wie er so in seinen Projects da irgendwie auf dem Boden vor so einem Brunnen sitzt. Die Kamera zoomt dann ihn an, du hörst halt Return of the Crooklyn Dodgers.
Mhm.
Weißt du, so als Einstiegssong schon mal mega, also den Soundtrack kannte ich ja damals so und ich kannte den Song erst recht. Und er trinkt halt einen Kakao, der trinkt halt die ganze Zeit so ein Schokogetränk. Und wie wir später oder kurz danach feststellen werden, tut ihm das nicht gut, weil der kriegt ständig Magenschmerzen und Bauchschmerzen, hat Probleme damit, trinkt aber diesen Kakao weiter, obwohl alle sagen, du musst aufhören, diesen Scheiß zu trinken. Der liebt aber diesen Kakao. Und das ist sowieso ein ungewöhnlicher, zentraler Charakter für so einen Hip-Hop-Ghetto-Film aus den 90ern, weil er mag nämlich auch Modelleisenbahnen. Mhm. Und zu Hause in seinem Zimmer hat er so eine riesige Modelleisenbahn, die praktisch durchs ganze Zimmer irgendwie fährt. So, wo alle sagen, wo alle ihn natürlich verarschen, so seine ganzen Kumpels da, mit denen er rumhängt. Weil sagen sie ja, von wegen, guck mal, das ist der Lokomotivmann und so weiter. Hast du wieder mit deiner Eisenbahn zu Hause gespielt und ziehen ihn natürlich auf damit. Weil er und seine Boys sind Klockers. Und Klockers wird umgangssprachlich nämlich ein Drogendealer genannt. Und das machen die Jungs. Die hängen in ihrem Project rum. Wir sind wieder in Bad Style natürlich. Und die hängen da rum und verticken Drogen. Und in dieser Crew sind unter anderem auch zwei Jungs, die wir kennen aus der Hip-Hop-Szene, Sticky Fingers und Fred Rose Starr. Die beiden Herren von Onyx, die ein bisschen lautstark immer da ein paar Hits gelandet haben. Slam und Co. Und der Boss im Viertel und der mächtige Schieber im Hintergrund, das ist Rodney. Rodney wird gespielt von Daroy Lindo. Mhm. Und der spielt den großartig. Der hätte hier für mich eine Oscar-Nominierung auf jeden Fall kassieren können. Das ist ein mega, mega Darsteller auf jeden Fall von dem Typen.
Ja.
Weil er gibt sich natürlich von der guten Seite und von der gutmütigen Seite, von der Mentorenseite, ist aber natürlich auch ein mieses Arschloch, ein Opportunist und ist halt auch ein Wichser, weil er steigt praktisch damit ein, dass er Strike verspricht, aufzusteigen. Dass er nicht mehr da unten irgendwie mit seinen Homies da irgendwie Drogen dealt, sondern dass er jetzt schon lange dabei ist und dass er natürlich verschiedene Aufstiegsmöglichkeiten hat. Aber damit er ihm die Loyalität beweist, damit er ihm zeigt, dass er auch zu mehr geboren ist, soll er einen Ladenbesitzer umbringen. Mhm. Der ist nämlich auch ein Klocker von ihm und der beklaut ihn. Und Rodney will nicht beklaut werden, will ein Exempel statuieren und will halt, dass der Typ um die Ecke gebracht wird, weil der will halt nicht irgendwie, dass da einer irgendwie was für sich selbst abzwackt.
Mhm. Ich hatte ja bei The Wire immer das Gefühl, dass Idris Elba Stinger Bell so ein bisschen an ihm angelehnt hat.
Also überhaupt diese ganze Szenerie natürlich, diese Drogendeals in den Projects, wie die sich gegenseitig Zeichen geben und so, das erinnert sowieso krass an The Wire.
Naja,
also.
das mal sowieso klar. Nee, aber ich finde jetzt speziell seine Figur. Weißt du, so dieses schon auch gutmütige Momente oder halt so vermeintlich eine nette väterliche Art, aber halt im Kern
unberechenbar
und Wichser.
Absolut.
Ja.
Haut schon hin. Du siehst dann praktisch aus der POV des Schützen, wie dieser Ladenbesitzer erschossen wird. Mhm. Es wird nicht so richtig klar, wer ihn erschossen hat, weil wir sehen vorher eine Szene, wo Striker in einer Bar auf seinen Bruder trifft. Sein Bruder wird gespielt, Victor. Der wird gespielt von Isaiah Washington. Den kennen wir natürlich aus Grey's Anatomy, aus den ganzen Staffeln. Da hat er sich einen Namen gemacht.
Ja, aus den ganzen Staffeln nicht, der wurde irgendwann rausgekickt.
Ach, irgendwann war raus.
Ja, weil ich hab schon gesehen. Ja, der hat sich gegen den Jüngsten in der Truppe von dem ursprünglichen Cast, der hatte sich, meine ich, geoutet damals und da hat Isaiah Washington sich ziemlich negativ über Homosexuelle geäußert und dann wurde er rausgekriegt.
Ach, echt,
ja.
Okay, das war mir vorbeigegangen, aber der war definitiv, also 10 Jahre oder so, war der dabei.
Nee, keine 10 Staffeln, nee, ich glaube, das war in der 7. oder so ist der gekickt worden.
Ja?
Oder noch früher? Aber, ja.
Lass es 2 Jahre sein. Nee, ich weiß nicht mehr. Aber ich wusste halt, der spielt in irgendeinem von diesen Krankenhausserien mit und dann habe ich halt gegoogelt und wusste, okay, es ist Grayson
Anthony. Nee, der war da schon lange dabei, aber eben da gab es dann.
Er war schon im Podcast.
Ja, klar. War Chefarzt.
Okay, die Story kannte ich nicht, okay. Der Typ wird erschossen und sein Bruder Victor nimmt die Schuld auf sich und wandert in den Knast. So viel erstmal dazu. Also wir wissen nicht, wer geschossen wird, aber sein Bruder sagt, ich war's, geht ins Gefängnis. Und jetzt kommen natürlich die Cops zu Crime Scene, die wir dann vorher noch nicht gesehen haben. Und da sehen wir, das sind rassistische Arschlöcher. Weil die sehen diesen schwarzen Bruder da vor dem Laden liegen. Genau, und dann machen die ihre Sprüche und sagen so, ja, the Nubian Brothers, they're killing each other. Das ist das Beste, was uns passieren kann. Und so von wegen, ja, das Einschussloch hinten, ach guck mal, da ist ja noch ein Stück Hirn und so. Das wusste ich ja gar nicht, dass die Hirn haben. Weißt du, so eine Sprüche kommt dann. Ich dachte, okay, krass, was für Wichse, Alter. Der Hauptkopf von denen, Rocco, wird gespielt von Harvey Keitel. Sein Partner und so ein bisschen so der Hiwi, John Turturro.
Ach, stimmt.
Auch schon öfter in Spike Lee-Film in Erscheinung getreten.
Krass, das hätte ich auch nicht mehr zusammengekriegt, dass John Turturro da dabei war. Naja.
Ja. Und du hörst jetzt schon, dass es Rassisten sind und dass sie schon fies drauf sind. Und dass Strike jetzt ein Typ ist, der die Cops auch immer wieder provoziert und der sich von denen nichts sagen lässt und der auch immer wieder Paroli bietet und eben nicht nach denen spuren will, nach denen so spuren will, wenn die irgendwas wollen und so. Sieht es Keitel irgendwann als, also in der Rolle von Rocco, als persönliche Mission, ihn zu drangsalieren und irgendwie klein zu kriegen. Weil der nimmt das irgendwann persönlich und sagt so, dieser kleine Wichser hat mir nichts zu sagen, so, ich mach den fertig. Und der taucht dann zum Beispiel auch immer wieder bei dem Umschlagplatz auf, wo die mit Drogen dealen, und durchsucht ihn dann immer wieder und alle verdrehen schon die Augen. Und dann schiebt er das so ein bisschen hin, dass das halt Strike ein Informant für die Polizisten ist, obwohl er das nicht ist, so, weißt du. Und dann wird er von seinen Jungs natürlich auch verdächtig und ein bisschen schief angeguckt. Das heißt, der sorgt dafür, dass er nicht ruhig schlafen kann. Und dann wiegelt er so ein bisschen diesen Boss Rodney gegen ihn auf, um seine eigene Agenda da zu verfolgen. Also Rocco der Bulle. Hm. Wir sehen in weiteren Rollen Keith David. Der spielt auch einen Polizisten, aber eher so einen Straßenkopf. Sein Sohn wohnt da in den Projects, seine Frau wohnt da in den Projects, und Strike hängt so ein bisschen mit seinem kleinen Jungen rum, so. Mhm. Versucht ihn so ein bisschen zu belehren, dass er hier wegbleiben soll und dass er sich nicht in diese Geschäfte verfassen soll. Aber Keith David sieht natürlich nur, dass dieser Crook, der da mit Drogen dealt, dass der irgendwie seinen Jungen volllabert, und macht ihm natürlich öfter mal eine Ansage, dass er wegbleiben soll. Und da gibt es auch nochmal irgendwie Konfliktpotenzial. Michael Imperioli von den Sopranos sehen wir hier noch an einer Stelle. Der spielt einen sehr korrupten Bullen. Der taucht auch noch auf. Und dann geht's um diesen, primär natürlich um dieses Duell zwischen Rocco und Strike. Mhm. Und wie sich das Ganze steigert. Und Rodney wird natürlich auch dann im Laufe des Films immer gefährlicher. Der Drogenboss, gespielt von Daryl Lindo. Also wir haben natürlich noch eine weitere Parallele zu Harvey Keitel, weil Clockers war ursprünglich ein Projekt von Marty Scorsese.
Ach was, okay.
Genau. Und der wollte aber Rocco, diesen Polizisten in diesen Projects, ins Zentrum der Story packen. Und der sollte gespielt werden von Robert De Niro. Das war schon gesetzt. Mhm. Und dann kam Casino. Und dann ist das Fokus von Scorsese und von Robert De Niro natürlich in das Projekt Casino gewandelt. Und Scorsese hat gefragt: Spike, hast du Bock, den Film zu inszenieren? Hier ist das Drehbuch, willst du Clockers machen?
Ach, echt? Okay, das ist schon ungewöhnlich, ne? Weil Spike Lee hat ja sonst seine Stoffe schon auch immer, also habe ich noch nie gehört, dass der dann einfach irgendwo dazukam oder dazugeholt wurde.
In dem Fall schon, ja. In dem Fall hat er tatsächlich das Drehbuch von Scorsese übernommen. Scorsese war dann noch ausführender Produzent.
Also der dann abgefahren, ne? Weil es fühlt sich voll nach dem Spike, also es fühlt sich wahnsinnig nach dem Spike Lee-Film an, finde ich.
Ja, aber der hat es ja auch anders aufgezogen. Also und dann habe ich ja gesagt, der Polizist sollte halt das Zentrum sein, dieser korrupte Bulle. Als Spike Lee an Bord kam, das Erste, was er gesagt hat, ist: Ich will nicht den Polizisten im Zentrum haben, sondern ich will Strike, diesen einen Drogendealer, im Zentrum haben. Das wird meine Hauptrolle.
Ja.
Und als das noch in Scorsese's Händen lag, sollten Michael Imperioli und John Turturro sollte die Rolle von Rocco spielen. Also der Kopf, den Harvey Keitel dann gespielt hat.
Okay.
Und als Spike Lee aber an Bord kam, fanden die John Turturro und Michael Imperioli als beide Polizisten, als die Gegenparts, das waren zu kleine Namen für die. Die haben gesagt, wir wollen größere Namen. Mhm. Dann war kurz Jack Nicholson im Gespräch.
Oh wow.
Der war dann raus und dann hat wieder Scorsese eingegriffen als ausführender Produzent, hat gesagt, was hältst du denn von Harvey Keitel? Mhm. Und dann ist Harvey Keitel reingerutscht. Als Hauptcop, Michael Imperioli hat nur noch eine Nebenrolle gekriegt und John Turturro wurde praktisch so der Hiwi. Also vom Hauptcop ist er dann so praktisch der Partner von ihm geworden. Ist ein bisschen eine kleinere Rolle, aber der war immer noch am Start.
Okay.
Und das Studio war glücklich. Und ja, so ist die Entstehungsgeschichte von dem Film. Er war ausführender Produzent, insofern steckt er hier noch ein bisschen in den Film mit drin. Und auch hier wieder zieht sich so ein bisschen durch meine Filme. Also mal abgesehen davon, dass beide totale Flops waren, also hier Annette und Clockers, bin ich nicht komplett irgendwie einhellig der Meinung, dass der Film gelungen ist. Mein größter Kritikpunkt sind tatsächlich die musikalische Untermalung. Weil du hast...
Im Ernst?
Ja, ich weiß nicht, ob du es noch in Erinnerung hast, weil du hast ja voll viel Seal-Songs im Soundtrack.
Seal?
Ja. Und das ist schlimm.
Okay, das ist krass, weil das, was ich noch in Erinnerung habe von dem Film, jetzt, deswegen bin ich auch so überrascht über die ganzen Namen, die du aufzählst. Also klar wusste ich eben noch Mekhi Phifer und Harvey Keitel. Hm. Aber ich habe so den Look noch recht präsent. Ne, mit diesen, diese Backsteinbauten, dass das alles so ein bisschen dieses fast schon Sepia oder halt so ein rötliches, so ein Sommer in so einem rötlichen Licht erzählt wird.
Kennst du natürlich aus jedem NAS-Video, aber ja.
Ja, okay, aber eben, es sieht auch genau danach aus, so diese 41st Side Projects und so halt eben diese Backsteinbauten, ja. Und damit schon eben auch klar, so ein bisschen zwangsläufig diese Musikvideo, dieses Musikvideo-Flair, was da dazu gehört. Und deswegen hatte in meiner Erinnerung, hing da auch noch eben der Soundtrack mit dran.
Ja, deine Erinnerung ist, glaube ich, falsch. Oder du bringst ein bisschen Crooklyn mit rein, weil bei Crooklyn hast du primär einen Hip-Hop-Soundtrack gehabt. Und wir haben ja etliche Filme damals in den 90er gehabt, wo der Hip-Hop, wo der Soundtrack voll mit Hip-Hop gepackt ist. Sei es Juice oder Menace to Society oder wie die alle hießen.
Klar.
Hier hast du wirklich nur zwei Hip-Hop-Songs im Laufe des Films.
Echt? Okay, abgefahren.
Und das sind gleichzeitig die ikonischen Szenen. Das ist die Anfangsszene mit Return of the Crooklyn Dodgers. Ja. Und du hast später eine ikonische Szene, ich sag nur ein Junge auf einem BMX-Rad. Und da läuft Out of Here von KRS-One.
Ah, okay.
Von Primo, glaube ich, auch produziert. Und,
aber dann kann das gut sein, dass das bei mir in Erinnerung mit sich mit Crooklyn irgendwie verschiebt.
Ich glaube ja, weil dazwischen laufen die ganze Zeit Songs von Seal oder so eine Ballade von dieser Desiree, weißt du, die in den 90ern rausgekommen ist und so. Und das wirkt natürlich dann extrem melodramatisch, so musikalisch gesehen und sehr schmalzig. Und das gefällt mir halt nicht so. Ich hätte halt hier gern so einen geilen Hip-Hop-Soundtrack zu diesen Projects und zu diesen Drogen, die lang gab. Stattdessen hast du halt so einen Seal-Song, Alter. Das ist wirklich schlimm.
Das ist ja komisch, okay.
Das zieht so ein bisschen die Atmosphäre runter. Das hat mir überhaupt nicht gefallen. Mhm. Aber gleichzeitig hast du natürlich ikonische Momente mit dieser Junge, wo der auf dem BMX-Rad dann auf ihn zufährt und so, weißt du, so frontal gefilmt. Das sind Momente für die Ewigkeit oder diese Anfangsszene, wie er dann in diesem Park sitzt und so. Aber dazwischen hast du wieder Momente, wo ich denke, Alter, inszenatorisch, Spike, hast hier nicht deine Glanzzeiten rausgeholt. Also ich weiß nicht, warum er hier Seal mit zugezogen hat, der hier den größten Teil des Soundtracks zugeschrieben hat.
Das ist echt komisch, ja.
Das hat mir wiederum nicht so gefallen. Ja, also so ein bisschen Pro und Contra. Was natürlich legendär ist bei Clockers, ist das Poster. Das sollte natürlich eine Hommage sein an Saul Bass. Der hat ja schon große Poster designt, à la Anatomy of a Murder und Co.
Und das ist hier Vertigo wahrscheinlich, ne?
Oder
die,
Vertigo,
die Anspielung.
Richtig.
Na, also jetzt speziell das Clockers-Plakat mit der Silhouette, das ist ja das, was drauf ist, ne? Oder?
Nee, ja, gut, aber das hat ja bei Anatomy of a Murder hast du auch diese Silhouetten gehabt. Insofern würde ich eher sagen, das war so ein allgemeine Hommage an Saul Bass.
Mhm, okay.
Jetzt war das schon zu seinen Lebzeiten, dass dieses Plakat rausgekommen ist. Und das Jahr 1995, da gab es den noch. Und der fand das nicht so geil, weil der hat sich dann insofern geäußert, dass er gesagt hat, immer wenn es heißt so von wegen, das ist eine Hommage an eine bestimmte Person, ist das einfach eine andere Formulierung für wir klauen jetzt mal was. Und für ihn war das nicht eine Verbeugung, sondern für ihn war das einfach nur so super unkreativ, dass ihr hier meinen Stil einfach übernimmt und das Poster genauso gestaltet. Das ist für mich keine Hommage, das ist einfach Diebstahl.
Ist ein schmaler Grat.
Ist ein schmaler Grat, naja. Fand er nicht so geil.
Wie siehst du das?
Ja, es erinnert schon stark an ihn, also ich sehe das ähnlich. Ist jetzt natürlich eine Frage, wie man das verpackt, aber dass die Macher das als Hommage oder als Verbeugung vom großen Saul Bass irgendwie vermarkten, ist natürlich klar. Dass er selber sagt, ich sehe es ein bisschen anders, für mich ist das kein Kompliment, ihr klaut einfach irgendwie meinen Stil. Kann ich auch nachvollziehen.
Ja.
Und ich habe es ja schon erwähnt, wie bei Annette, das war auch ein kommerzieller Flop, hat 25 Millionen gekostet, hat nur 13 Millionen eingespielt, knapp die Hälfte.
Ui.
War kein Hit, Clockers, und ist für mich jetzt nicht der beste Spike Lee. Aber unterm Strich überwiegen dann doch die ikonischen Szenen und das Setting und halt so die zwei, drei Hip-Hop-Songs, die man doch noch hört und so. Und ich bin Fan von dem 90er-Jahre Black Cinema, weiß ja. Da sind wir auch mit aufgewachsen, aber Clockers ist jetzt nicht mein Favorite, so viel kann ich erwähnen. Und würde dann zu den Punkten überleiten. 6,9 gibt es von IMDb. Der hat einen Metascore von 71. Clockers ist bei Rotten Tomatoes mit einer 6,9 eingetaktet. 3,7 gibt es vom Publikum. Und bei Letterboxd eine 3,5. Und
klingt
du musst
alles,
ja nicht mehr raten.
Nö, aber klingt alles recht ähnlich, ne? Sind alle so bei 7 irgendwo.
Ja, was würdest du schätzen bei mir?
Ja, auch sowas.
Ja, sogar noch eine 7,5.
Ja. Ich glaube, ich wäre auch nicht viel höher, weil also es war für mich auch nie der beste Spike Lee-Film. Deswegen, ja, so aus der Erinnerung wäre ich wahrscheinlich auch irgendwo in dem Bereich.
Ja, die Songs verwässern das Ganze und das ist halt wirklich nicht der Beste. Also es ist zwar ganz cool, wie dieser verbissene Bulle halt versucht, irgendwie den kleinen Crook klein zu kriegen. Und es ist auch ungewöhnlich, dass der halt so auf dem Modelleisenbahn steht und ständig diesen Kakao trinkt, der für Bauchschmerzen sorgt und so. Also ist schon wie Kai Pfeiffer, das unterschreibe ich, das ist schon seine beste schauspielerische Leistung, die er bis jetzt gezeigt hat. Als Strike, aber ist kein runder Film. Also ich habe dann wirklich auch nach unten tendiert, eventuell dem eine 7 zu geben, aber Die Kohlenschmäute haben da doch noch für eine 7,5 gesorgt.
Mhm.
Für Clockers.
Okay.
Gut.
Aber gut, dann kannst du den auch abhaken.
Kann ich abhaken. Und dann darfst du jetzt die Show zu Ende bringen.
Alright. Ich habe mir einen Film angeguckt, schwer inspiriert durch einen Film, den ich neulich hatte. Und der bei mir sehr gut ankam. Mhm. Und der ist aus dem gleichen Jahr, vom gleichen Macher, deswegen schon abgefahren. Blazing Saddles war Februar 74 und dann kam im Dezember 74 schon Young Frankenstein.
Mhm.
Frankenstein Junior.
Habe ich mir gedacht, dass es um den geht.
Ja.
Also ja, zumindest als du Blazing Saddles erwähnt hast, weil dann meinte ich, okay, es könnte Frankenstein Junior sein, der im gleichen Jahr rauskommen ist.
Ja, und du kanntest den schon und ich aber skandalöserweise ja noch nicht.
Auch ein Film, der abgehakt worden ist von dir. Insofern haben wir beide heute ein bisschen was für unsere Lücken getan.
Ja, und das ist aber scheinbar jetzt einer der wenigen, der hier wirklich finanziell auch erfolgreich war. Das hat funktioniert, ey. Das war ähnlich wie Blazing Saddles. Das, also, nee, lange nicht so groß, aber der hat 2,8 Millionen unterm Strich dann gekostet und hat über 86 eingespielt. Also auch die Rechnung ging auf. Weil der erfolgreichste des Jahres, den hat er ja schon mit Blazing Saddles dann hingelegt.
Mhm.
Ja, Regie wieder Mel Brooks. Geschrieben auch Mel Brooks zusammen mit Gene Wilder. Und natürlich steht Mary Shelley als Autorin des Ursprungmaterials natürlich hier auch mit drauf. Weil es ist, wie der Name schon verrät, ein Stück weit, ist das hier so eine Art Frankenstein-Spoof. Wann hast du den das letzte Mal gesehen?
Ja, ich google gerade. Beziehungsweise...
Guess googelt. Wann hat Guess das letzte Mal Young Frankenstein gesehen?
Ja, ich weiß, es ist kein Googeln. Ich habe bei Letterboxd nachgeschlagen.
Mhm.
2008.
Oh, okay.
Habe ich ihn gesichtet.
War das erste Mal da? Oder?
Ja, das war bei mir auch eine Erstsichtung damals gewesen.
Okay.
Da habe ich mir meine Mel Brooks Box gekauft und habe mal die Filme nachgeholt, die ich noch nicht kannte von ihm.
Mhm.
Und Young Frankenstein habe ich auch davor noch nie gesehen.
Und ich meine mich aber zu erinnern, dass der bei dir nicht ganz so gut wegkam, ne?
Ja, also so, das ist so ein okay Film. Aber so diese, von wegen, ja, musst du gesehen haben, ist einer der kultigsten Filme von Mel Brooks. Also da bin ich nicht.
Mhm.
Da bin ich dann schon, da würde ich schon eher hier Life Stinks oder Das Leben stinkt und so würde ich da eher mit reinnehmen als, als Young Frankenstein. Also, aber ist natürlich immer noch ein lustiger Film.
Ja, aber ich hatte schon natürlich auch recht hohe Erwartungen, weil man eben schon so viel drüber gehört hat und der in wahnsinnig vielen Kreisen echt als so eine der besten Komödien ever gehandelt wird und alles in allem eben das Image dann doch wahnsinnig gut ist.
Mhm.
Und ja, wirst du sehen, ob der daran gekommen ist. Auch dieser Film, zweifach Oscar nominiert. Das finde ich halt so krass, ne? Wenn du mal aus heutiger Sicht siehst, wie selten reine Komödien Oscar nominiert werden. Und der hat es in einem Jahr gleich mit zwei Filmen gepackt. Also,
das ist nicht schlecht, ja.
Das war früher einfach auch ein bisschen üblicher. Ich finde es echt schade, dass das heutzutage so ist, dass irgendwie in dem Moment, wo es eine reine Comedy ist, wird es irgendwie für Awards nicht wirklich ernst genommen.
Mhm.
Naja. Die Handlung. Dieser Film ist komplett in Schwarz-Weiß. Das ist, glaube ich, wichtig, weil das war nämlich auch was, wo sich Mel Brooks mit den Studios, da hat er lange für gekämpft, weil natürlich gab es 74 eine Menge Studios, die gesagt haben, was, Schwarz-Weiß-Film? Nee, lass den mal in Farbe drehen. Du kannst den dann ja immer noch in Schwarz-Weiß rausbringen, so, aber wir hätten den dann doch gerne auch in Farbe, damit wir die Option haben, den auch in Farbe rauszubringen. Und diese Option wollte Mel Brooks aber von Anfang an aus dem Weg räumen. Hat gesagt, nee, also er macht den nur, wenn er den in Schwarz-Weiß dreht. Ja, es geht um Dr. Frederick Frankenstein. Das ist nämlich wichtig, was hier die Aussprache des Namens angeht, weil das ist die Figur von Gene Wilder. Wir finden uns dann 74 im Heute. Und er unterrichtet, der ist Wissenschaftler und unterrichtet an der Uni, und wird immer wieder darauf angesprochen, dass sein sehr berühmter Vorfahre, Großvater ist es, glaube ich, Dr. Viktor Frankenstein, der eben die Experimente zur Wiederbelebung von Toten durchgeführt hat,
mhm.
mit dem wird er immer wieder verglichen und auch sogar bei seiner Vorlesung und so fragen ihn dann die Studenten, wie es damit aussieht, und er ist halt schwer genervt. Und auch wenn die Leute auf ihn zukommen und ihn Frankenstein, Dr. Frankenstein nennen, sagt er immer wieder, nein, my name is Frankenstein. Das ist halt wichtig, weil er sich eben von dem und seinem Schaffen distanzieren möchte. Mhm. Ja, jetzt verschlägt sie ihn dann doch irgendwann in diese kleine Stadt in Transsilvanien, weil er da eingeladen wird in dieses Schloss, und da an dem Schloss angekommen merkt, er ist eben jetzt in dem Anwesen, in dem sein Großvater da die Experimente durchgeführt hat. Er wird dann, am Bahnhof abgeholt, und das Schöne ist, es gibt, als er losfährt, verabschiedet er sich von seiner Verlobten Elizabeth am Bahnhof. Das ist die Figur von Madeleine Kahn, die für Blazing Saddles Oscar nominiert war. Die kommt hier nämlich auch wieder zum Einsatz.
Ähnlicher Cast, ja.
Mhm. Und die spielt eben Elizabeth, ist die Verlobte von ihm, und als sie sich verabschieden am Bahnhof, will er sie küssen, und sie ist aber total aufgebrezelt, weil sie noch zu irgendeiner Veranstaltung geht und sagt dann so, nee, 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 nicht die Lippen, so, du verschmierst mir das. Und dann will er sie irgendwie so an den Händen packen, und dann sagt sie, nee, meine Nägel, und nee, pass auf, und das Anfassen geht sowieso nicht, weil das Kleid und die Haare und aufpassen und so. Und er druckst halt voll so rum, und die Nummer endet damit, dass sie sich so verabschieden, wie es heute irgendwie gang und gäbe ist, dass er ihr so den Ellbogen hinhält und sie dann gegen den Ellbogen haut. Das ist schon echt lustig. Gerade aus heutiger Perspektive natürlich echt eine ganz, ganz geile Szene. Ja, okay. Na, und dann kommt er in Transsilvanien an, wird da am Bahnhof abgeholt und am Schloss angekommen. Das ist natürlich alles so ein bisschen spooky aufgezogen. Es blitzt und donnert die ganze Zeit irgendwie in dem Film. Aber das ist hier eben natürlich Teil des Spoofs. Ja, jetzt kommt er da an und trifft dann da auch erstmal auf die Figur von Marty Feldman. Der spielt hier Igor. Und als dann Frederick ihm erzählt, dass er nicht Frankenstein, sondern eben Frankenstein heißt, sagt Igor, er heißt auch nicht Igor, sondern Igor. Und also es gibt hier so ein paar Witze, die sich halt immer wieder durchziehen. Und das Schöne ist, Igor läuft ziemlich bucklig, weil der hat halt eben auch auf dem Rücken so einen Buckel, der aber ganz gerne mal die Seite wechselt. Und das ist schon auch geil, weil dann, das hat Marty Feldman halt selber aufgezogen. Ne? Der hat halt das Ding, der hat, während die gedreht haben, immer wieder den Buckel von der einen auf die andere Seite geschoben, bis das dann halt irgendwann Gene Wilder wirklich auch in der Szene anspricht, so, wo er sagt, dann, da haben sie dann den Witz draus gemacht, weil das eigentlich gar nicht vorgesehen war. Aber hier wurde sowieso viel rumprobiert, und das ist wohl so, dass die mindestens 2/3 der Witze rausgeschnitten haben, weil die nicht funktioniert haben, und dann das, was übrig geblieben ist, ist wirklich nur noch das, so alle Witze, die gezündet haben, haben sie drin gelassen bei irgendwelchen Testscreenings, und das war wohl wahnsinnig viel dem Schnitt zum Opfer gefallen. Und ja, die Nummer mit dem Buckel ist schon geil. Also sowieso ist für mich hier Igor ist das Highlight des Films. Weil ich habe tatsächlich mit Gene Wilder und wie er hier diese Rolle spielt, so ein bisschen meine Probleme gehabt. Ja, jetzt ist er dann in diesem Schloss, und da spielen sich dann nachts komische Dinge ab. Er hört irgendwie so Geigenmusik und macht sich dann auf den Weg nach der Suche danach. Er kriegt übrigens noch eine Assistentin aufs Auge gedrückt, Inga, gespielt von Terry Garr. Übrigens auch eine Dame, die in After Hours mitgespielt hat, den Film, den ich hier jetzt neulich immer wieder erwähnt habe, weil ich ja über Scorsese gesprochen habe. Und sie war übrigens auch in Unheimliche Begegnung der dritten Art dabei. Den hattest du ja vor nicht allzu langer Zeit. Mhm, naja. Und sie ist eben seine Assistentin dann auf dem Schloss, weil Elizabeth, seine Verlobte, ist ja zurückgeblieben. Und dann begibt er sich mit seiner Assistentin eben nachts auf die Suche nach dieser Geigenmusik. Und da landen sie dann im Keller in der privaten Bibliothek seines Großvaters. Und da findet er dann alle Unterlagen, die er braucht, um auch so ein Experiment zur Wiederbelebung eines Toten durchzuführen. Also will er das dann auch machen. Und dann suchen sie erstmal eine Leiche, treiben die auf, und so beleben sie dann The Monster wieder. Und das ist die Figur von Peter Boyle.
Racist.
Wie bitte?
Der ist auch ein Racist, sag ich. Das zieht sich auch durch.
Peter Boyle?
Homophobe Schauspieler, und der war doch auch in der Presse, weil er irgendwie...
Ach, echt?
weil er so einen rassistischen Rant abgelassen hat und irgendwie komplett über Schwarze hergezogen ist und deswegen.
Wirklich?
Ja, deswegen war der auch komplett persona non grata und war aus dem Filmbusiness erstmal
okay, ein
ziemlich
krass.
Rotes Tuch, weil er sich halt privat auch sehr, sehr, sehr seltsam und fragwürdig geäußert hat.
Okay, das habe ich auch nicht mitbekommen. Hätte ich meine, den kennen wahrscheinlich die meisten durch Everybody Loves Raymond. Oder?
Ja, stimmt. Ja.
Ja.
Da war er der Vater, oder?
Genau, ja. Mhm. Ja, und es ist dann so, dass die eben dann anfangen mit diesen Experimenten. Das spricht sich dann in dem kleinen Dorf so ein bisschen rum und da kommt dann natürlich eben auch die Polizei zum Einsatz und Inspektor Kemp führt den Laden an. Der wird sensationell von Kenneth Mars gespielt. Der war bei The Producers, war er der Nazi.
Ah, okay.
Der hier Will Ferrells Figur aus der neuen Version. Hm. Dieser Franz Liebkind hieß er doch. Aber ja, also Kenneth Mars mit 231 Credits hat man den definitiv schon mal gesehen.
Mhm.
Und der will dann natürlich verhindern, zusammen mit dem ganzen Dorfmob, dass die diese Experimente durchführen. Und ja, eigentlich kann man auch noch weiter erzählen, dass das Experiment gelingt natürlich und das Monster ist anfangs so ein bisschen ungestüm und die tun sich auch schwer, denen so ein bisschen zähmen, weil der dann einfach auch davon rennt. Hat viel damit zu tun, dass das Gehirn, was Igor besorgen sollte, nicht das geworden ist, was er ursprünglich hätte bringen sollen, weil er hatte natürlich den Auftrag, das Hirn eines großen Wissenschaftlers aufzutreiben. Und das hat er aber fallen lassen und dann hat er ein abnormales, das Hirn eines abnormalen Menschen mitgebracht und dementsprechend wild ist das Monster unterwegs. Dann kommt irgendwann Elizabeth auch wieder oder kommt dann auch nach Transsilvanien. Die trifft dann auch auf das Monster, da gibt es schon auch die ein oder andere lustige Szene. Aber ja, also die Nummer ufert dann natürlich ein bisschen aus in dem Moment, wo das Monster lebt. Und nimmt dann auch Wege, die so ein bisschen recht weit abgehen von dem, was man eigentlich von so einem Frankenstein-Szenario erwarten würde. Das ist aber mitunter schon auch echt lustig. Aber für mich ist es wirklich so, also Gene Wilder war, glaube ich, wirklich für keine der Szenen verantwortlich, wo ich wirklich lachen musste.
Als Hauptdarsteller natürlich schlecht.
Ja, also beschränkte sich fast auf die Szenen mit Marty Feldman. Mhm. Und eben, also der Inspektor hat schon auch noch, finde ich, die eine oder andere lustige Szene. Und dann eine Szene, die ich auch ziemlich schön fand, ist, als das Monster dann irgendwann wegrennt und alleine unterwegs ist, kommt der irgendwann an so einem Haus an, wo ein blinder Typ wohnt. Und der lässt ihn dann rein und will ihm einen Teller Suppe geben und was zu trinken und so weiter. Weißt du noch, wer den Typ spielt?
Ich erinnere mich dunkel an die Szene, aber...
So ein Blinder, also der spielt halt den Blinden und ist so ein bärtiger Typ. Mit so langen weißen Haaren.
War das Dom DeLuise? Aber ich bin mir nicht mehr sicher.
Nee, das ist Gene Hackman.
Gene Hackman, Alter.
Gene Hackman spielt den. Der war erst uncredited, also er wollte eigentlich auch uncredited bleiben. Der ist da reingerutscht, weil der zu seiner Zeit war der Tennispartner von Gene Wilder und hatte tierisch Bock, mal Comedy zu machen.
Okay.
Und so ist er dann in diesem, seine Art Cameo, weil es wirklich nur diese eine Szene ist, ist der in dieser Szene gelandet. Und das ist Gene Wilder, das ist Gene Hackman, ja. Fand ich auch ziemlich abgefahren. Zumal ich habe den nicht erkannt. Ich habe dann irgendwann den Namen gelesen und dachte so, Alter, was? Das war Gene Hackman? Okay, so gleich nochmal die Szene angeguckt. Und ja, wenn du es weißt, erkennst du es. Aber wirklich nur dann.
Auch eine sehr interessante Frage auf jeden Fall für Bash.
Ja, aber das ist fies, weil der halt auch wirklich nur diese eine Szene hat. Ne? Also dann musste sich an die Figur musste dich überhaupt erstmal erinnern.
Hm.
Naja. Und ja, eben Marty Feldman ist das eigentliche Highlight des Films, finde ich.
Hm.
Weil er halt auch so abspackt als Igor und er durchbricht hier als einzige Figur permanent die vierte Wand.
Er dreht sich dann zum Publikum.
Ja, genau, dreht sich in die Kamera und macht entweder irgendeine Grimasse oder sagt was. Hm. Kannst du dich an diese Stelle erinnern, wo er ihn am Bahnhof abholt und dann sind die da am Bahnsteig, er nimmt seine Koffer und dann geht's irgendwie so 5 Treppenstufen runter zur Kutsche. Und er sagt zu ihm, leider so ein bisschen abgehakt, walk this way. Ne, so nach dem Motto, hier geht's lang.
Mhm.
Und weil er aber so humpelt mit seinem Buckel, fasst Frankenstein das so auf, dass er so laufen muss wie er. Oder das ist halt der Witz, weißt du? Und deswegen humpelt er dann auch so die Treppe runter. Diese Szene.
Ist schon lustig.
Ja, eben, das ist halt schon sehr witzig.
Und, Walk this way.
Und diese Szene war die Inspiration für Aerosmiths Walk This Way.
Nein.
Ja, weil die haben in der Nacht, bevor sie ihr Album aufgenommen haben, haben die diesen Film geguckt.
Ist
und,
ja abgefahren.
Und sind halt nicht mehr auf diese Szene klargekommen. Und dann hat Steven Tyler basierend auf diesem Gag Walk This Way geschrieben.
Wie geil ist das denn? Ich habe gerade noch überlegt, ob du bei dem Funfact darauf hinaus willst, aber dachte so, nee, komm, hier geht's wahrscheinlich nicht um Run DMC. Aber doch.
Das ist krass. Krass. Ne?
Das ist krass.
Ja, fand ich auch ziemlich geil. Da war ich echt irritiert, weil hier Premiere Magazine, die bewerten doch immer irgendwelche Performances und dann heißt es in den Trivia Facts hier, die und die Performance ist auf dem und dem Rang der 100 Greatest Performance Ever. Und Gene Wilders Performance ist hier auf Platz 9 der Greatest Performances of All Time. Vor Robert De Niro in Wie ein wilder Stier und vor Daniel Day-Lewis in Mein linker Fuß und solchen Leuten.
Okay.
Wo ich halt dachte so, Alter, was? Also, chillt mal, hey. Ich wüsste noch nicht mal, ob das Gene Wilders beste Rolle ist, weil ich fand ihn hier wirklich, mir ging ja irgendwann tierisch auf den Keks, weil der auch gefühlt jeden Dialog schreit. Der spricht immer so wahnsinnig laut und immer gehen Himmel und ruft eben immer rum und schreit und ist wirklich anstrengend.
Ja, sowas nervt sich aber.
Ja. Also, wie gesagt, fand ich eine Menge von den anderen Gags und Figuren sehr viel lustiger. Hm. Ja, ein Trivia-Effekt fand ich noch ziemlich spannend. Die hatten ursprünglich auf dem Plakat ist ja dieser Berg drauf, ne, mit dem Schloss. Hm. Und da hatten die ursprünglich auf dem Plakat auf dem Berg noch ein McDonald's hingestellt.
Okay.
Jetzt hatten die natürlich nicht die Erlaubnis, das McDonald's-Logo zu verwenden und hatten aber schon Plakate und T-Shirts und allen Scheiß gedruckt. Und das muss dann alles in die Tonne gekloppt werden, nochmal neu gemacht werden, ohne McDonald's-Logo.
Eieiei.
Gut gelaufen mit dem Marketing, ey. Ja. Würde heute natürlich auch nicht mehr passieren.
Hätte man ein bisschen anders organisieren können,
ne? Naja, total. Ja, aber eben, also mir ging's offenbar sehr ähnlich wie dir, weil unterm Strich war ich dann doch enttäuscht. Und ich dachte so, hä, das ist nun wirklich dafür, dass das eine Comedy ist, die eine Stunde 46 geht, habe ich hier wirklich selten gelacht. Hm. Ist eher so, viele Sachen sind so nett. Dann zum Beispiel diese Tanznummer, die gibt's ja gegen Ende, eine Tanznummer mit dem Monster und Frankenstein.
Ja.
Und das mit Puddin' on the Ritz und das ist schon auch nett, aber das ist eben, es gibt wirklich wenig Szenen, wo ich wirklich laut loslachen musste. Hm. Also die konnte ich an einer Hand abzählen.
Aber gut, es gibt ja auch so Komödien, wo du jetzt nicht unbedingt laut loslachst, aber du hast trotzdem die ganze Zeit ein Grinsen auf den Lippen.
Ja, sag ich ja. Und das war aber hier eben in wirklich über weite Strecken bestenfalls nett.
Ja.
So, ich habe wirklich, wirklich mehr erwartet.
Mhm.
Ja.
Ja, warum hörst du nicht auf mich, ja? Du sagst, die Erwartungen waren hoch und so und jetzt hast du aber von mir gehört, so, dass der so mäßig war und dass ich auch mehr hätte erwarten können. Und
nee, ich hab das dann...
Ich hab's ignoriert.
Nö, im Gegenteil, ich habe das eher so ein Stück weit bestätigt, weil ich dann dachte, so, okay, alles klar, ich weiß, was Gas meint, weil der ist wirklich nicht doll. Hm. So, das ist... Also vor allem,
wenn du den
anderen,
Status halt so.
Das genau, meine ich. Also,
Status von dem Film halt. Auch
dass der gerade innerhalb des Schaffens von Mel Brooks noch so einen hohen Stellenwert hat, das verstehe ich halt nicht, weil ich finde fast alles andere sehr viel lustiger.
Ganz genau.
Was ich bisher von ihm gesehen habe.
Ja, ganz genau.
Weil er hat ja wirklich Sachen gemacht, da kann ich mich einpissen, Alter, weil ich das so lustig finde.
Ja, geht mir genauso.
Und hier ist es halt eben, man bestenfalls mal so ein Schmunzeln oder so.
Da hat sie bei Blazing Saddles offensichtlich mehr Spaß.
Ja, auf jeden Fall. Ja. Definitiv sehr viel mehr Spaß gehabt.
Mhm.
Aber ich kannte den noch nicht und jetzt habe ich ihn gesehen, kann das also auch abhaken, weil hatten wir schon, Mel Brooks will ich natürlich früher oder später auch alles gesehen haben. Und dann war ich so ein bisschen irritiert, Alter, weil, also hättest du mich das in einem Quiz gefragt, wäre ich auch sang- und klanglos untergegangen. Wüsstest du, wie viele Schauspielcredits so ein Marty Feldman hat?
Oder was? Nee, wissen tue ich
natürlich nicht. Aber was würdest du da so schätzen?
Der hat wahrscheinlich eine Menge gemacht. Kann ich mir vorstellen. 90, sag ich.
27.
Wirklich?
Ja. Das finde ich so krass, aber das ist halt, ne, weil seine Fresse so einmalig ist, hast du halt das Gefühl, wenn du den irgendwo gesehen hast, okay, ich habe den an wahnsinnig vielen Stellen gesehen. Der hat nur 27 Credits in seiner Vita. Interessanterweise 38 Writing Credits. Der hat mehr geschrieben als gespielt.
Abgefahren.
Ja. Wirklich, wirklich interessant.
Ja, da hatten wir in unserer bescheidenen VHS-Sammlung von meinem Vater damals, da war auch so ein Film drin, so eine ganz billige Komödie, wo Marty Feldman und diese Sydney Rome, die damals auch in den 80ern so ein bisschen Name war, die war die weibliche Hauptrolle und da haben die auch so eine Verwechslungs-Fremdgeh-Komödie gespielt, wo er dann irgendwie draußen auf dem Sims balancieren musste, als der Mann nach Hause kam und so und auch so ganz billig, so wie so ein Louis de Funès-Film.
Mhm.
Und das war auch so ein Marty Feldman-Film. Also von seinen 27 Credits habe ich einen von diesen Filmen habe ich auf jeden Fall schon 1000 Mal gesehen damals, weil ich den auch 20 Mal geguckt habe bei unseren 15 VHS-Kassetten, die wir hatten. Mhm. Aber ich weiß nicht mehr, wie der hieß.
Ja, ich also habe ja neulich schon erzählt, als wir über Blazing Saddles gesprochen haben, dass ich diesen drei fremden Legionäre unbedingt mal wiedersehen möchte. Weil das auch so ein Ding aus der Jugend ist.
Witzig.
Den kennst du auch, ja?
Ja, den kenne ich auch.
Mhm. Es gibt aber zum Beispiel also
die Filme, die wir auf VHS hatten, die habe ich halt noch öfter gesehen als normalerweise Filme, ich gesehen habe insofern.
Hey, logisch, wer nicht?
Und das waren teilweise richtig beschissene Filme, also die sind nicht mal geil gewesen.
ja, eben, aber es ist halt dann auch irgendwie so eine Kindheitserinnerung, ne? Es gibt hier zum Beispiel einen Gag, für den auch Marty Feldman verantwortlich ist, den ich auch ganz gut fand. Es ist halt recht viel so Wortwitz, ne? Oder so Dialogwitz. Und dann gibt es ein so ein Ding, wo Frankenstein irgendwas nicht erkennt, weil es, glaube ich, zu dunkel ist oder so. Und dann schreit er wieder, damn you eyes! Und guckt dabei halt Igor an. Und Igor dreht sich zur Kamera um und sagt, it's too late for that. Weil er halt so hart verschobene Augen hat, ne? Weil das ja nun wirklich was Marty Feldman sehr ausmacht.
Das stimmt, ja.
Fand ich auch
sehr
schön.
Ja, die Wortspiele hat Mel Brooks drauf.
Ja.
Das kann er.
Ja, und das war aber tatsächlich eine Vorgabe von Gene Wilder, dass Brooks hier nicht vor der Kamera auftaucht.
Okay.
Also die hatten sich bei Blazing Saddles so ein bisschen verabredet, dass er sagt, so den nächsten Film, das ist dann mal komplett deins. Und er hat aber gesagt, er spielt nur die Hauptrolle, wenn Brooks selber nicht vor der Kamera auftaucht. Und deswegen hörst du Brooks hier nur immer wieder mal so, als irgendwie, der spricht dann aus dem Off den Vater von dem einen oder als sie dann mit ihren Dartpfeilen werfen und er irgendwie das Ding aus dem Fenster schießt, hörst du so eine Katze aufschreien. Das war tatsächlich auch ein sehr spontanes Adlib von Mel Brooks am Set. Mhm. Und so taucht er dann auf. Aber vor der Kamera sieht man Mel Brooks tatsächlich hier nicht.
Gene Wilder wollte nicht, dass er ihm die Show stiehlt, oder was?
Ich habe keine Ahnung, was da los war. Also.
Okay. So.
Naja. Ja, das ist Young Frankenstein.
Mhm.
Dann sag ich mal was zu den Zahlen. Die sind nämlich wirklich wahnsinnig gut. Alter. 8,0 gibt's auf IMDb. Metascore ist hier bei 80. Zu hart. Rotten Tomatoes von der Kritik 8,6.
Mhm.
Und vom Publikum 4,4. Letterboxd 4,0.
Alter. Ja gut, wahrscheinlich in diesen Top 100 Best Comedies of All Time ist der wahrscheinlich auch mit drin.
Überall. Der ist auf jeder Liste, Alter. Der ist auf der Schneider-Liste. Der ist auf sämtlichen Listen. Das ist wirklich krass.
Das habe ich auch immer wieder gesichtet, dass der auf irgendwelchen Listen auftaucht. Und deswegen sind halt auch deswegen sind die Erwartungen halt hoch, wenn wir uns den angucken und noch nicht kannten. So, wenn man sieht, was für ein Film das ist und wer den gemacht hat. So, das ist halt so das Ding. Wenn das ein anderer Regisseur wäre, weißt du, und der Film nicht so gefeiert worden wäre, würden wir wahrscheinlich sagen, cooler Film, so coole Komödie.
Ja, aber eben, wenn du mit so einem Film halt aufwächst, ne, also stell dir vor, du kennst den aus deiner Kindheit, das ist eine der VHS-Kassetten, die du zu Hause hast, klar, ey, dann hat das Ding, das
ist eine andere Verbindung, ja.
Zitierpotenzial von vorne bis hinten.
Ja, klar.
Weil es da natürlich, es gibt schon auch echt so ein paar legendäre Lines in dem Ding. Und das kann ich schon auch irgendwo verstehen, dass Leute da einen ganz engen Bezug zu haben, wenn sie eben mit dem aufgewachsen sind. Aber wenn du den halt heute das erste Mal siehst, also.
Ja, klar. Gab es da nicht noch einen Running Gag irgendwie, wo es an der Tür immer geklingelt hat?
Nee, der Running Gag ist, wenn die Frau Blücher gerufen wird, dass die Pferde durchdrehen.
Dass die Pferde, genau, die Pferde hatte draußen angefangen zu wiehern, richtig. Ja, so war das.
Und das finde ich auch so geil, ist einer der Trivia Facts, das ist deswegen, weil Blücher ist nämlich das deutsche Wort für Glue. Und ich dachte mir nur so, Alter, welcher Vollidiot hat denn bitte diesen Trivia Fact verfasst?
What the fuck?
Blücher? Was soll das bitte für ein Klebstoff sein? Und ich war so, also im besten Fall Kleber? Ne, also, aber Blücher? Echt nicht.
Das ist ja Schwachsinn.
Ja. Aber ja, also jedes Mal, wenn die Frau Blücher gerufen wird, dann sind draußen die Pferde am Durchdrehen. Mhm. Ja, das ist ein Running Gag in dem Film.
Stimmt, stimmt. Ja, ich, an den erinnere ich mich natürlich noch, aber ich hätte ihn jetzt nicht mehr zusammengekriegt.
Ja.
Ja, gut. Ich sag mal so, also auch wenn du jetzt ernüchtert bist und wenn es jetzt nicht der beste Mel Brooks Film ist, denke ich dann trotzdem, dass der eine 7 kriegt von dir.
Nee, ich bin bei 6 tatsächlich. Alter, ach, jetzt schaffst du es wirklich tatsächlich noch einen Punkt daneben zu hauen, Alter?
Nein, Alter.
Ich hab doch gesagt, bestenfalls nett.
Ja, das hätte ich nicht gedacht. Ich dachte halt wirklich, dass du hier noch, also auch wenn du jetzt so gemessen an seinem Schaffen so eher im unteren Bereich, aber ich dachte trotzdem, dass er noch eine 7 bekommt.
Nee.
Eieiei.
6 Punkte jetzt, Alter. Also du hattest jetzt alle Chancen, endlich mal einen Punkt zu holen hier. Jetzt hast du wieder auf unten unentschieden ausgeglichen.
Ich hab doch einen Punkt geholt dann.
Ja, gut. Schön, immerhin ein bisschen bescheiden, ist auch gut.
Das müssen wir übrigens auch ändern in der neuen Saison, ja. Ich möchte bitte nicht mehr, dass meine Unentschieden da so verwässert werden durch meine Siege. Insofern, ich bei der Unentschieden will ich, dass keiner einen Punkt kriegt.
Ach so, ja?
Das werden wir abschaffen. Dann sehe ich nämlich genau, wie oft ich gewonnen habe. Sieht zwar dann wahrscheinlich noch erbärmlicher aus bei mir, aber zumindest weiß ich, dass ich dich ein paar Mal geschlagen habe.
Okay.
Ja, das sieht man ja jetzt nicht.
Können wir machen. Jetzt haben wir hier ein 1:1.
Scheiße. Ja, gut.
Ja.
Einigen wir uns auf Unentschieden.
Einigen wir uns auf Unentschieden, richtig. Da
es scheint bergauf zu gehen.
Es geht bergauf, auf jeden Fall.
Es scheint bergauf zu gehen, weil in der letzten Support-Episode war es ja auch noch unentschieden. Jetzt habe ich 2 Unentschieden hintereinander einmal geschafft.
Yay, das ist, Alter.
Ist ja schon mal was.
Hey, 2 Punkte in 2 Tagen, Alter, läuft.
2 Punkte in 2 Tagen.
Ja.
Lee leider auch. Da ändert sich nichts am Abstand.
Tja.
Aber gut, wir sind ja in der Makulaturphase, also gewinnen kann ich eh nicht mehr. Insofern versuche ich einfach was zu reißen und kann natürlich auch spielentscheidend sein für die vielen Tipper da draußen. Also
ja, eben.
Das die sowieso. Bei Punkteraten dabei sind. Insofern gebe ich natürlich alles. Also Markus hat sich da gut abgesetzt. Der ist mittlerweile in Dennis-Regionen von Dennis letzten 1-2 Saisons.
Ach, echt?
Ist da mittlerweile auch über 50 und so, über 50 Punkte und ist gut dabei.
Das ist schon echt stark.
Ja.
50 Punkte zu holen. Wie viele Begegnungen sind es insgesamt?
Also aber 40.
40, okay. Ja, das ist schon nicht schlecht, oder?
Das ist schon ein sehr ordentlicher Schnitt, ja. Der war ja auch die ganze Zeit so ein bisschen im Mittelfeld, sehr unauffällig.
Mhm.
Und dann irgendwann mal fing er an, hier die ganzen Leute zu überholen.
Ja, und sehr
jetzt
gut.
Ist er mit guten, mit knapp 10 Punkten ist er, glaube ich, jetzt hier vor dem zweiten. Also.
Okay, schwer einzuholen.
Da muss eine Menge schief gehen, wenn der noch eingeholt wird diese Saison. Aber gut, so 4-5 Runden sind es ja noch.
Okay, okay.
Alright.
Ja, dann drücken wir natürlich weiterhin die Daumen.
Werden wir machen.
Für alle, die auch mitraten möchten, die können das natürlich machen. Einfacher wird es, wenn ihr uns supportet, weil da gibt es zusätzliche Episoden. Da wird auch geraten, deswegen, das fällt da auch mit ins Gewicht.
Mhm.
Links dazu gibt's im Linktree auf Social Media.
Sehr gerne. Ihr dürft natürlich auch raten, die Support-Episoden raten, wenn ihr die nicht hört.
Ja, ja, aber, ich sag nur, es ist halt einfacher, wenn man sie hört wahrscheinlich.
Ja, klar.
Wobei, nee, man muss ja vorher raten.
Stimmt auch wieder.
Ja.
Aber egal, supportet uns einfach.
Eben.
Stellt nicht so viele Fragen.
Macht's einfach.
Nee, stellt außerdem, nicht so viele dusselige Fragen.
Ey, mittlerweile, einfach, hallo, mittlerweile 107 Supporter-Episoden, also kommt schon auch noch einiges zusammen. Da haben wir jetzt ja, schon definitiv mehr gemacht, als manch andere Podcast regulär macht.
Ja, ey, und wir haben jetzt hier 3 Lose gezogen, ja, und für diesen Monat insgesamt mit Lies los sind wir bei 4 Lose diesen Monat, also obwohl wir gesagt haben, wir ziehen nur 2.
Apropos, ich wollte ja noch eins ziehen.
Ach so, ja, dann mach mal. Sag mal, was ich dich fragen wollte. Wolltest du mal dein Losfilm, willst du vielleicht denjenigen mal grüßen, der das Los beigesteuert hat? Oder den hast du gar nicht erwähnt?
Nee, ich weiß ja auch nicht, wer es war.
Schreibst du den nicht auf?
Ach so.
Das ist doch was Besonderes für die, ja, dass das losgezogen wird. Das musst du doch ein bisschen zelebrieren.
Komm, dabei hast du neulich noch mit Alessandro mich da wieder blöd gedisst, weil ich immer wissen will, wie die Leute zu dem Film stehen, den die uns beisteuern. Und das ist völliger Quatsch zu sagen, ja, ist ja klar, dass du es gut findest, weil warum wird man sonst einen Film beisteuern? Weil ich finde, das ist ein Riesenunterschied, ob man irgendwie sagt, hey, ich habe da irgendeine Zusammenfassung gelesen, jetzt würde mich mal interessieren, wie die Banausen das finden, so schmeiße ich mal den Film in den Lostopf. Oder ob du sagst, das ist ein Film, mit dem bin ich aufgewachsen, den habe ich à la Isa irgendwie, einmal im Jahr gucke ich diesen Film und der hat bei mir einen wahnsinnig emotional hohen Stellenwert. Dann ist es doch ein Unterschied, wenn wir diesen Film zerreißen unter Umständen.
Ja.
Wie derjenige zu dem Film steht.
Also erstes Mal war es eine liebevolle Hommage an dich. Das ist Punkt 1. Und Punkt 2.
Ist klar. Das ist ja. Saul Bass, Alter.
Und Saul Bass.
Was ist das bitte für eine liebevolle Hommage,
ey? Es ist alles eine liebevolle Hommage von Alessandro und mir gewesen. Mhm. Und Punkt 2 ist, das haben wir erwähnt, dass es A, entweder die Leute gibt, die uns verarschen wollen oder die eine lustige Rezension hören wollen, weil die irgendeinen Scheiß da reinschmeißen. Die zweite Version ist, die kennen den Film nicht und wollen, wie wir, wollen uns so ein bisschen als Versuchskaninchen, als Trüffelschweine vorschicken. Mhm. Und die dritte Version ist, wenn die den Film schon gesehen haben, wenn die den Film schon kennen, dann mögen die den auch irgendwie. Das merkt man an Filmen, finde ich.
Also ja, keiner schmeißt kann man davon ausgehen, aber ich finde es halt trotzdem auch für die Leute, die zuhören, interessant zu wissen, was ist so die Ausgangsposition, warum wurde dieser Film beigesteuert, weißt du?
Ja, ja, klar.
Ist das jetzt eben sowas wie Fantastic Four oder halt ein Film, der einem anderen echt irgendwie nah am Herzen liegt, so, dann ist das doch ein Unterschied.
Ja, aber das Königreich der Himmel zum Beispiel nicht auf dem Status ist von Fantastic Four, das liegt dir auf der Hand, weil dazu ja. ist der einfach nicht Schrott genug, sondern
nee, aber das wiederum,
dass der den irgendwie mag.
Aber gerade bei dem Film könnte es zum Beispiel total gut sein, dass derjenige sagt, hey, ich habe mir damals das Ding im Kino angeguckt und ich habe ihn gehasst, weil er voll hinten und vorne nicht funktioniert hat.
Ach so, meinst du?
Ja, könnte doch sein.
Aber würdest du denn dafür einen Losfilm opfern? Oder irgendwie, du hast einen Film im Monat und dann würdest du so einen Film reinschmeißen, wo du sagst, so, ich mochte den gar nicht.
Vielleicht gibt es Leute, hier, bitte, guckt euch mal den Film an und dann sagt mir mal, was ich an dem gut finden soll.
Ja, wäre auch ein Ansatz.
Keine Ahnung, deswegen, weil ich es ja nicht weiß und weil, also darf man schon auch nicht vergessen, du bist derjenige, der hier den ganzen Kontakt mit Menschen außerhalb unseres Podcasts übernimmt.
Ja, ja, klar.
Und deswegen weißt du das natürlich in der Regel. Und ich finde es halt spannend zu wissen, wie stehen die Leute zu dem Film? Warum wollen die, dass wir über diesen Film sprechen?
Ja. Kann ich nachvollziehen.
So.
Das ist ja auch so, weil wir das auf die Schippe nehmen, weil du das immer fragst.
Ja, heißt ja, ja
nicht, dass
ich weiß.
Das heißt ja nicht, dass die Fragen unberechtigt sind oder dass sie uninteressant sind.
Nee, aber mir ist klar, dass ich immer für diese Frage zuständig bin. Das habe ich schon verstanden.
Es gibt halt die Lee-Fragen. So, ja.
Ja, die gibt es. So, jetzt darfst du auch mal, ich hoffe, du kannst das erkennen.
Ja, kann ich. Sehr gut. Hast keinen Blur eingestellt. Wir machen Dulle nochmal glücklich. Du darfst dir Spun angucken, den Drogenfilm.
Geil.
Ja. Den fand ich ja damals cool.
Ich auch.
Ach, Rewatch.
Ja.
Geil. Mhm. Hast du ein gutes Los erwischt.
Finde ich auch. Kann ich mitleben. Das kommt, das müsste ich diesen Monat auch noch hinkriegen.
Ja, super.
Hoffe ich.
Ein bisschen, ich weiß nicht, ob da geschoben wurde. Ich habe zwar die Kamera an, aber da ziehst du mal selber ein Los endlich mal für dich, statt ich. Und kommt gleich so ein geiler Film raus. Kommt mir ein bisschen komisch vor, aber gut.
Genau.
Lass das mal durchgehen.
Den Müllsack habe ich nämlich kurz präpariert hier.
Ach so, wollen wir den Leuten die traurige Nachricht mitteilen? Was die Zukunft bringt, was die Überraschungseier, wie wir uns entschieden haben?
Dass wir Überraschungseier abschaffen?
Ja, wir müssen die Überraschungseier abschaffen. Lee fürchtet hier so ein Kinderschwimmbecken, wo die Überraschungseier drin schwimmen und kann dann nicht mehr durchs Zimmer laufen.
Es wird langsam viel. Ich brauche einen separaten Raum für die Lose.
Ja, das wird zu viele. Wir haben jetzt über 300 Überraschungseier. Wir mussten schon aus der Kiste welche rausnehmen, um die auf dem Müllsack auszusortieren und wahrscheinlich wird es darauf hinauslaufen, dass wir die Ü-Eier alle abschaffen müssen und dann die Lose einfach so reinschmeißen.
Ja, oder wir finden halt irgendwas, was weniger Platz wegnimmt. Irgendwas Kleineres.
Oder so.
Ja. Jedenfalls haben wir demnächst eine Menge Ü-Eier abzugeben. Also meldet euch, wenn ihr da Interesse oder Verwendung habt.
Genau, wenn ihr 300 Ü-Eier-Kapseln benutzen wollt oder braucht, dann gerne bei den Banausen melden. Wir können euch die zuschicken.
Genau, wir haben da ein paar
übrig. Also die müssen aus Platzgründen leider jetzt weichen in Zukunft, aber gut, so eine riesige Lostrommel mit ganz vielen Losen drin, das ist ja auch, also es ist zwar ein anderes Geräusch, weil das ja raschelt ja dann,
ja,
anstelle dieses Klappern, aber es hat auch was,
glaube ich. Aber eben, vielleicht gibt es noch irgendeine andere Lösung, irgendwas, was kleiner ist als so ein Ü-Ei, was auch irgendwie aus Plastik ist, was halt Geräusche macht.
Ja gut, aber früher oder später, selbst wenn es die Hälfte groß ist, weißt du, haben wir bei 300, wenn noch 300 Filme dazukommen, haben wir das gleiche Problem.
Haben wir in 2 Jahren das nächste Problem, ja.
Aber vielleicht meldet sich ja der Nachbar, der uns zuhört gerade und sagt so, ich nehme euren Müllsack auf bei mir.
Meinst du, mein Nachbar hat ein Zimmer zu viel, da können wir dann die Lose bunkern.
Kann sein, oder er hat nicht so viel Möbelar wie du und sagt dann so, bei mir könnt ihr das bunkern, ich bringe euch dann die Lose, wenn ihr aufnehmt.
Das wird sein. Okay, ja, können wir mal antesten.
Ich sag mal vorsichtig, verabschiedet euch von den Ü-Eiern.
Ja.
Die werden wahrscheinlich immer noch zum Einsatz kommen, wenn wir irgendwie fürs Bash mal wieder die Konstellation auslosen oder so, also die können wir immer wieder gebrauchen, aber die Filme werden wahrscheinlich dann direkt gezogen.
Glaube ich auch, ja. Aber ich gehe davon aus, dass die meisten Supporter damit leben können, weil wichtig ist, dass wir die Filme ziehen und besprechen und nicht, wie sie verpackt sind.
Ja, denke auch. Das ist einfach die platzsparende Variante. Haben wir jetzt 3 Jahre gemacht, aber es artet aus.
Ja.
Gut. Hast du sonst noch was?
Nö.
Ich auch nicht.
Dann sind wir raus, oder was?
Dann würde ich sagen, genießt den Sommer, packt euch im Park, hört den Podcast und die anderen Podcasts, supportet uns, liked uns. Auf YouTube, wenn ihr den Bash hört, auch unbedingt abonnieren.
Ja, abonnieren, kommentieren, sagt uns, wie ihr abgeschnitten hättet, weil es haben ja schon ein paar Leute gesagt, dass der Schwierigkeitsgrad recht hoch ist.
Ja, soll er auch. Ja, ihr sollt die 10 aufpassen.
Natürlich. Mhm. Ja, ja, auf jeden Fall.
Aber was ist das? Ist schon wieder ein Verhältnis hier. Also sind, glaube ich, 5 Abonnenten dazugekommen und 125 Streams oder so. Also da waren bestimmt ein paar dabei, die nicht auf Abonnieren gedrückt haben. Insofern.
Frechheit.
What the fuck?
Ja, macht das.
Also
mal.
Drückt da gefälligst auf Abonnieren und dann. Dann lauern wir euch nicht auf hinter der Straßenecke.
Sehr gut. Dann gut. Sind wir durch.
Jetzt kannst du die Auto drücken. Wir sind raus.
Wunderbar. Peace.
Ciao.
Bewegt Bild-Banausen.